Zeit, heut's zum, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zum.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und eh alles. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
So, ich habe jetzt wieder auf Play gedrückt, auf den Record. Jetzt muss ich wieder Play. Also es wird schon langsam.
Und ich muss mir die Schmähs verkneifen, das ist einfach echt unfair.
Power to the People, neue Folge, neues Glück, ein neuer Gast, neues Thema. Heute geht es um Hühner.
Biogeflügel.
Biogeflügel.
Ja, Geflügelmast.
Christi, wer bist du?
Ich bin der Florian Eberhardt, 21 Jahre alt. Ich wohne in Kärnten, Lavamünd.
Da sind wir jetzt gerade, ne?
Im Lavantal, ja.
Lavantal, ja.
Das Paradies Kärntens, ne?
Also, ja, ja. Wunderschön in Kärnten, gell?
Ja. Ich habe mich entschieden für die Landwirtschaft, weil es mir halt von klein auf hat es mir immer schon gefallen. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich will daheim bleiben. Und wenn ich daheim bleibe, habe ich gesagt, nachher war so, dass es sich finanziell ausgeht. Und halt niemals in Nebenerwerb, weil da gehst arbeiten und nimmst den Urlaub wieder fürs Arbeiten.
Es ist zum Dazusagen, der Florian ist 21 Jahre alt.
Hat er schon gesagt, ne?
Wahnsinn. Hat da einen Riesenbetrieb, für den du inzwischen schon hauptverantwortlich bist. Ja. Über das werden wir dann gleich reden. Vielleicht noch einmal kurz, wer sonst noch heute dabei ist. Wir haben natürlich, wie fast immer schon, die Bianca Blasel, a.k.a.
Melange in Gummistiefeln.
Dabei, ja. Christi.
Servus.
Servus. Und den Willi. Wir haben dann nebenbei noch die Stimme aus dem Off. Das heißt, es kommt passiert zwar gesagt, sie sagt jetzt 1,5 Stunden nichts, aber ich glaube ehrlich gesagt
nicht. Ich glaube auch nicht, dass das was wird.
Ja, also das heißt, es könnte passieren, dass eine Anna so hin und wieder, wenn sie es nicht mehr hält, so aus dem Off so quasi ins Mikrofon eine. Ja, sie tut sowas dazu nicht, aber wir werden es früher oder später, werden wir die anderen dann noch hören wahrscheinlich. Wir werden heute hoffentlich einiges lernen über Masthühner, wie man... Bianca lacht schon.
Der Willi hat den Mast schon gesucht.
Ja. Ich glaube, wo ist denn das der Mast? Ja. Ja, okay. Kleiner Schenkelklopfer zum Beginn. Was ich jetzt aber spannend finde, abseits von den Händeln, ist, wie kommt man als 21-jähriger... junger Mensch dazu, dass man das ist ein neu gebautes Haus, das erzählst du nachher vielleicht noch ein bisschen was, wie kommt man dazu, dass man so früh, so groß in die Landwirtschaft einsteigt? Und ist dir das nicht zu früh?
Und zu arg?
Zu früh sehe ich nicht so, es muss jeder seinen Weg für sich gehen, und ich habe gesagt, ich will irgendwann daheim bleiben, und die Chance hat sich mir eben damals geboten. Ich bin seit der 3. Klasse Landwirtschaftsschule, ich wollte schon vorher immer Bauer werden und daheim bleiben. Ja. Und ich habe halt durch die Praktiken, was ich gemacht habe, habe ich verschiedene Sparten auch gesehen, und irgendwann bin ich halt zu dem Schluss gekommen, das hat mir gefallen, das geht sich wirtschaftlicher aus. Und die Chance habe ich halt damals oder in dem Fall nutzen müssen, weil es begrenzte Aufnahmezahlen gibt beim Schlachthof. Und da, also wenn die Möglichkeit besteht, nachher musst du sagen, ja oder nein. Und für mich hat sich damals, vor 1,5 Jahren, hat die Chance geboten. Und ich habe gesagt, ja, ich will jetzt bauen. Und ich habe vorher alles schon gerichtet da. Also die ganzen Genehmigungen habe ich alles schon gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, also von mir aus kann es losgehen. Ne?
Erzähl mal ein bisschen biografisch gesehen, gehen wir zurück in der Kindheit, waren deine Eltern, deine Großeltern, waren es schon, wie sagt man eigentlich, Händelbauer?
Nein.
Oder was sind da richtige Begriffe, das, was du jetzt machst?
Ja, Geflügelbauer. Oder Händelbauer ist.
Kommt schon hin,
ja, das passt schon. Ja.
Und was haben deine, oder wer hat dich geprägt, oder vor wem hast du das Landwirtschaftsgehen quasi übergeben kriegt?
Also ich sage mal zu 100% von Oma und Opa, weil die haben 50 Jahre Kühe gemolken. Das ist also, sie haben komplett eine andere Sparte gehabt.
Ah, okay.
Die haben Milchkühe gehabt und Mastschweine, und die haben das halt von denen damals, wie sie übernommen haben halt sehr, also mit der Zeit sind wir halt gewachsen. Es war früher ein kleinerer Betrieb, der Opa hat schon einen gehabt, die Oma hat auch einen späterer Folge von ihren Eltern übergeben gekriegt.
Also das sind zwei Betriebe zusammengewachsen?
Das sind zwei Betriebe zusammengewachsen, kann man sagen. Und jetzt ist nachher einer, also ein großer oder ein mittlerer. Ja. Sehr groß, großes definierbar. Gell?
Ja, ja. Das.
Und die haben halt die Sparte gehabt. Und für den Opa ist ja alles, was, was kleiner ist wie eine Kuh, fast kein Tier mehr. Weil das, das bringt nichts.
Ja.
Aber es muss dort halt jeder seine Einstellung. Und wenn einen Tag halt die Milchkuh ist, hat einen das Mostschwein, der eine ist mehr für die Händel. Ne? Und ich bin halt eher mehr für die Herren nachher.
Ja, aber wie bist du jetzt zu den Händeln gekommen, wenn du sagst, die Großeltern haben Kühe gehabt?
Und wo sind die Kühe?
Die sind ein bisschen weiter weg, nach den so 2 Kilometer.
Ja, die gibt's. Die Großeltern, die Kühe machen es nach wie vor?
Doch, da war ja so. Aber die Schweine nicht mehr. Die Schweine haben sich schon vor 10 Jahren aufgehört, weil der Opa ist schon 80, die Oma ist 72. Das mit den Kühe machen sie noch, weil sie es machen haben können.
Arbeiten noch, 80
ja,
und 72.
Jeden Tag 8 Stunden. Der Opa hat einen leichten Bandscheibenvorfall, aber es geht noch. Ne? Er tut noch.
Ist er leichter, kein Schwacher.
Ja, leichter, so. Ja. Also, nein, am Tag, dass er will das. Und da räume ich ihm nichts ein, aber ich habe halt gesagt, auf die Dauer wird es nicht gehen, weil ich die Zeit nicht zusammenbringe. Also für die Kühe und
das mit den Händeln. Du schon mit?
Und ich helfe ein bisschen mit, wenn ich kann und wenn sie brauchen. Dann bin ich schon da, weil über den Sommer da nebenher noch mein Freund da, ein Raphael, immer unterstützt. Zu dem fährt es, glaube ich, noch heute.
Genau, ja.
Zum Lohnunternehmer. Ja, wir machen heute ein Podcast.
Genau, ja.
Wenn man schon mal in Kärnten ist, muss man es gleich ausnutzen.
Und ja, zu den Händeln selber bin ich gekommen. Also ich habe in der 2. Klasse Landwirtschaftsschule ein Praktikum gemacht in Admont. Und die haben Milchkühe gehabt, Biomilchkühe. Und da war ich halt in mehreren Tagen im Stall. Ne? Und ich habe halt gesagt, das möchte ich nicht. Es muss ja zwischendrin irgendwo ein bisschen eine Freizeit oder eine Einteilung.
Jetzt sind wir schon wieder beim Thema, gell?
Ausgehen, wo du sagst, die Zeit kann ich für mich nutzen oder ich kann einmal wegfahren für einen halben Tag oder einen Tag, das muss irgendwo ausgehen.
War von Anfang an wichtig für dich, dass neben der Arbeit...
Dass ich auch nachher Freizeit habe, ja.
Warum ist das so? Normalerweise, wenn man Landwirtschaft hat, ist man halt sehr, sehr am Betrieb gebunden. Ich meine, wir haben es halt ein paar Mal schon gehört, speziell die jungen Landwirte, für die ist die Freizeit... Ja, deutlich wichtig, oder sie reden zumindest viel mehr davon, dass sie neben der Arbeit auch noch eine Freizeit haben wollen. Erzähl mal ein bisschen, warum ist das bei dir so und ist das generell jetzt so bei deinen Branchen- und Berufskollegen oder ist das bei dir speziell ausgeprägt, dieses Bedürfnis nach Freizeit?
Ich sage halt, damals hat es das weniger gegeben, mit denen, da bist du weniger um die Welt gekommen, wahrscheinlich, also zumindest als Landwirt, sicher, weil du halt einfach die Möglichkeiten halt nicht gehabt hast mit Computer, mit Technik, das war damals alles schwere Handarbeit und heute wird es ja wohl vereinfacht dadurch, aber damals bist du halt als Landwirt geboren worden und dann haben sie immer gesagt, der, was da entweder ist der Älteste daheim oder der, was am fähigsten ist und der hat das zum Weitermachen und fertig. Da hat es nichts gegeben. Wer wohin, wie was. Da hat jeder das machen müssen, was halt von daheim aus gesagt worden ist. Und heute hat ja schon jeder eine Meinungsfreiheit und jeder darf sich das selber aussuchen oder in dem Sinne. Und wenn keiner weitermacht, war bei uns auch keiner beleidigt gewesen. Ne?
War bei euch auch?
Nein, sie sind stolz, dass einer weitermacht. Und auch froh, aber wenn keiner ist, dann ist keiner. Das Gleiche ist, wenn du heute eine große Firma hast und keinen Nachfolger hast, kannst du auch nicht irgendwann zwingen, wenn er nicht will und wenn es nicht passt.
Das war früher besser, man hat früher die Familie eher zwingen können, das war eher alternativlos, dass du sagst, tu ich nicht, oder?
Glaube ich eher.
Oder?
Ja. Okay. Das ist heute sehr vereinfacht, auch, weil halt jeder durch die Ausbildung. Jeder hat einen anderen Weg und die Einstellung von früher her ist ja viel, wenn es möglich ist, nachher schau, dass du was magst und dass du eine Arbeit hast, wo du was verdienst und was für dich passt. Ne? Und umso höher die Ausbildung, umso besser ist es auch meistens. Also für jeden, also das muss jeder für sich entscheiden. Ne?
Ja, ja.
Der eine ist mit dem zufrieden, der andere mit dem.
Ja.
Und ich habe gesagt, mir ist wurscht, ob ich um 5 in der Früh aufstehe oder 4.
Das ist dir wurscht?
Das ist mir komplett wurscht.
Spannend.
Und ob ich bis 10 auf Nacht arbeiten muss.
Das war für mich kaputt.
Und das von Montag bis Sonntag ist mir auch wurscht. Aber es muss sich zwischendrin, also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich tue Mittag einmal eine Stunde nichts oder 2, dann fällt das nicht ins Gewicht, weil es für mich ist. Aber es muss sich halt, jetzt, es gibt Arbeitsspitzen und es gibt weniger Arbeitsspitzen. Und so wie jetzt im Winter, ist halt ein bisschen ruhiger, da kannst du deinen Tag einteilen. Und wenn du da
Zeit einmal, für einen Podcast, ne?
Genau, ja. Oder wenn du mal nachher sagst, du tust so wie über Weihnachten, habe ich 3-4 Tage echt gar nichts getan, muss man sagen. Das ist nur das Notwendigste, habe ich stolz gemacht. Und
ist das schon Luxus, 3-4 Tage gar nichts?
Naja, ich selber am vierten Tag, das war nachher jeder Sonntag, also da bin ich gern wieder rausgegangen.
Okay.
War nachher schon genug gewesen mit dem
Liegen. Also so richtig einmal 2 Wochen die Bordschirmstrecken und gar nichts da?
Das ja, aber nicht daheim. Weil daheim geht das sicher nicht.
Weil
da,
ja, fällt müsst
ja, da fällt dir ja das wieder ein und das wirst du wieder machen. Und jetzt Corona-bedingt kommst du ja nicht so weg. Ja. So, was mir immer gefallen hat, war Südafrika mal ein Urlaub. Ja. Der war also mit Safari und so. Ja. Das tat mir schon.
Aber geht sich das dann noch aus? Hast du dann wen, der da derweil das tun kann?
Meine Mutter ist für mich zum Beispiel während dem Bundesheer, wie ich Bundesheer war, da bin ich noch mittendrin. Und
ah, du bist noch?
Ja, mhm. Mitten, also im Oktober war die Rundausbildung, mhm, und da ist sie für mich nachher schon gegangen. Ich meine, so die wichtigen, wenn Küken oder was war, da bin ich schon heimgekommen, aber sonst eher weniger. Ne?
Mhm. Okay, das heißt, das kann, aber wie viele Händler hast du da?
Wenn alles voll belegt ist, sind wir auf 19.200 Stück. Es ist Bio, da kann man nichts sagen. Also, es sind halt deutlich weniger Kilo pro Lebend, also Kilo Lebendgewicht pro Quadratmeter, so muss ich sagen. Mhm.
Und wie viele Händeln dürfen im Biobereich pro Quadratmeter stehen?
Boah, wir sind mal bei 21 Kilo, mhm, pro Quadratmeter.
Was das jetzt ist da die Einheit, mit der man da rechnet?
Ja, genau. Ja.
Pro Quadratmeter.
Müssen wir jetzt umrechnen.
Okay, mhm, spannend. Ja. Ja, da kommen wir nachher eh noch im Detail drauf.
Ich wollte noch fragen, was? Knapp 20.000 Händeln kann sich ein Mensch alleine kümmern?
Ja. Ohne.
Und mit Freizeit.
Und mit Freizeit. Es geht auch mehr.
Okay.
So ist eine solche Einteilung, sage ich.
Ja, müssen wir nachher noch so einen Aufriss machen, wie das früher war und was sich da verändert hat halt im Vergleich. Bevor wir da ins Fachliche dann reinkommen, was bei dir halt biografisch noch interessant ist, ihr habt irgendwie eine Generation ausgelassen, gell, bei?
Ja.
Du hast also im Endeffekt direkt vor die Großeltern übernimmst du den Betrieb jetzt, also 80 und 72 und sind noch jeden Tag im Stall.
Ja.
Ja, wieso? Warum habt ihr da eine Generation ausgelassen?
Der Opa und die Oma, die haben 3 Kinder gehabt, mhm, und der Älteste, der wollte überhaupt nie. Das hat einem von klein auf nie so interessiert.
Also der Älteste war so der Erste, der gefragt wird wahrscheinlich. Und der hat dann gesagt, nein. Ne?
Ja, ich meine, gefragt worden ist jeder. Ja. Aber der war von Haus aus schon als Kind nie dafür. Mhm. Der, was hätte werden sollen, das ist der Mittlere. Mhm. Der wollte nachher auch nicht, aber der ist Hack gegangen. Mhm. Hat sich dann im Endeffekt selbstständig gemacht und ist jetzt Steuerberater. Mhm. Für den hat der Weg besser gepasst und meine Mutter war auch auf der BOKU, aber ein Jahr, nachher ist meine Schwester dazwischengekommen und nachher hat sie die Zeit nicht mehr gehabt und die wollte, oder allein halt nicht da, weil der Vater, der hat zugeheiratet, mhm, und das hat halt, er wollte das auch nie, Landwirtschaft.
Also im Endeffekt die Großeltern dann ohne Übernehmer da gestanden
und mit 60 haben sie ja gesagt, es ist, also jetzt ist Stopp, sie machen noch weiter, was geht. Mhm. Aber wenn keiner mehr nach ist, also investieren, dann haben sie nichts mehr. Also es ist vielleicht zwischendrin irgendwo mal eine Kleinigkeit.
Und dann kamst du quasi, aber dann bist ja du gerade erst einmal auf die Welt gekommen.
Ja,
dann mit Opa 60 war, ne?
Genau, ja. 99, ja, da bin ich auf die Welt gekommen. Ja.
Quasi die Lösung dann erst am Weg.
Das hat sie auch nicht gewusst. Also ich meine, ich habe das in der Volksschule und die Kinder hatten schon immer gesagt, ich will Bauer werden. Und
wirklich?
Ja, ich bin...
Hast du das wirklich damals schon gewusst oder war es zwischendrin einmal dann Astronaut oder sonst was werden? Oder
war, ja, es war, Bauer, es war alles. Es war zwischendrin alles, von Superstar bis Rockstar und Koch, ja, und ja, da waren alle
ich
Varianten.
Ich glaube, dass man als Landwirt heute sehr wohl auch Superstar werden kann.
Ja,
ne?
Ich glaube auch.
Da gibt es viel Platz, glaube ich, noch. Sagt jetzt, das geht sich vielleicht alles noch aus, ja, ja. Okay.
Also, wie im Kindergarten der Mitbringtag war, da hat es immer einen Tag gegeben mit Spülsohn und dann hat die immer einen Traktor im Kopf. Für mich war halt immer das nah. Ne?
Super.
Ja. Und in der Schule ist es egal, ob es um Zeichnen gegangen ist oder sonst irgendwas, es hat halt immer irgendwo hat's mit der Landwirtschaft zu tun gehabt. Ne? Also da, für mich hat es immer den Weg gegeben und das war immer interessant. Und ich bin ja in der, so wie ein Jahr Kindergarten, das hat ja das Freiwilligenjahr gegeben. Das habe ich nachher nach 3 Wochen aufgegeben, weil da der Opa hat gemacht haben und ich muss heim mitfahren. Ne?
Wie alt warst du da?
5 Jahre. Oh.
Aber das heißt, deine Großeltern haben in dem Sinne früh unter geprägt, die Fittiche genommen und stärker geprägt und die Liebe zur Landwirtschaft irgendwie.
Und das wächst ja auch mit der Zeit. Also du kannst nicht sagen, ich will jetzt Landwirt, weil es so schön ist. Du musst schon für das sein.
Ja, du musst dir irgendwann für die Schule entscheiden. Hättest du ja eine Hacke oder sonst was gehen können, sondern deine schulische Laufbahn war wie? Wie schaut so ein Klaus, hat den bei dir jetzt ausgeschaut?
Ja, Volksschule, nachher bin ich Hauptschule gegangen und nachher war entweder der Weg Ramberg oder Landwirtschaft. Das ist eine Landwirtschaftsschule mit Matura.
Ramberg, Kumpenstein.
Ja, Kumpen, ja.
Oder die Landwirtschaftliche Fachschule St. André. Und zugereicht haben sie mir immer gegen Ramberg.
Wegen der Matura?
Wegen der Matura. Ja, und die haben immer gesagt, das kann ich auch die 3 Jahre Fachschule auch.
Mhm. Du bist nach St. André gegangen.
Nachher bin ich nach St. André gegangen.
Die haben gesagt, geh dorthin und du hast das Gegenteil gemacht.
Genau.
Du hast das öfters einmal?
Oder wer sagt das?
Ja. Die Anna lacht.
Ja, da hat sich schon, ich habe ja während der Hauptschule schon immer mitgeholfen. Mhm. Und dann habe ich zum Opa gesagt, das Jahr mein Herr ich einmal den Acker sagen, ich will halt das düngen und das machen und zu dem Zeitpunkt. Und dann hat er immer gesagt, ja, so darfst du nicht und so kannst du nicht. Und ich habe halt gemacht. Und
hast du trotzdem gemacht?
Ich trotzdem
und hat auch funktioniert, oder wie?
Hat funktioniert, ja. Oft okay. Ist es besser ausgegangen, oft ist es schlechter ausgegangen, aber...
Das hast du halt ausprobiert.
Genau, ja, da musst du halt ein bisschen üben. Also, du lernst ja jedes Jahr und nachher weißt du, das darf ich nicht machen und das hat gut funktioniert. Und
das hast du mit jungen Jahren schon quasi ausprobieren können auf einem echten Vödel.
Ja.
Also nicht nur kleiner Bub, aber einen großen Vödel schon spielen dürfen, so quasi. Das ist der Traum. Ich habe daheim höchstens mein Playmobil gehabt und es war einfach so eine grüne Plastikscheibe und das war die Wiesn. Er hat schon wieder am richtigen Hocker gespielt. Ne? Also von dem.
Ja, aber die habe ich auch gehabt.
Ja, das da, zum Simulieren, ne? Da hast du daheim schon. Ja, genau. Oh. Sehr gut. Das heißt, und inwiefern hat die landwirtschaftliche Schule dann geprägt? Weil du hast zwar die Landwirtschaft vom Opa mitgekriegt, macht jetzt aber was anderes. Also er hat jetzt nicht angefixt auf Milchkühe, aber auf Landwirtschaft an sich. Ja.
Ja.
Ist es wieder so eine Geschichte, wenn der Opa das macht, mache ich jetzt vielleicht was anderes? Oder hat dir das in der Schule dann schon so geprägt, dass du sagst, Händeln waren spannend? Oder bist du, wie bist du da dann reingerutscht?
Wir haben in der Schule relativ wenig gehört von denen. Da hat es in der dritten Klasse einmal einen kurzen Anschnitt gegeben von 3 Wochen oder was. Ja. Und das war's. Die andere Zeit waren eigentlich Rinder und Schweine, Schafe, Ziegen, so, also, mal gleich reinrufen. Das ist die Alarmanlage.
Die Alarmanlage?
Die macht immer einen Test.
Also ist ein Test, okay.
Ob funktioniert.
Achtung, immer. Achtung.
Nein, aber da hat es eigentlich zu 90% nur Rinder gegeben oder Schweine.
Das war der Fokus dort?
Das war der Fokus, das ist auch bei uns in Toll da.
Entspricht da, glaube ich, von den Mengen und so Dinge dem, was in Österreich am meisten auch gemacht
wird. Ja, okay. Das ist zu 90% gelernt geworden und Bio hat es überhaupt nichts gegeben.
Auch von Schule noch nichts gelernt zu Bio?
Von OKR gar nichts. Also nichts. Das in die Fachschulen, hängt das noch ein wenig nach. Also ich sage es mit so freiwilligen Gegenständen, dass es einmal ein wenig ankurbelst, weil es gehört ja relativ in die letzten 5-6 Jahre sind die Biobetriebe gewachsen oder mehr geworden. Es war ja früher deutlich weniger. Ne?
Ja.
Aber in der Schule haben wir da relativ wenig. Ja.
Okay. Was waren, also die Schwerpunkte waren eher auf die Viecher? Auf die
Ackerbau, Landtechnik haben wir gehabt, viel. Technik, ja. Waldwirtschaft, das war relativ viel. Und Nutztierhaltung. Ja. Und da eher speziell auf die Rinder. Ne? Oder Schweine.
Und du machst wieder das, was du nicht gelernt hast?
Das, was ich nicht gelernt habe.
Ich weiß, es kristallisiert sich da ein Muster aus, so Bernd.
Ja, ein bekanntes Muster.
Ja, aber warum jetzt dann, wie alt warst du dann, wie du mit der Schule abgeschlossen hast?
17 oder 18 Jahre.
Also noch nicht lang her in dem Fall, weil du bist wirklich noch jung. Was ist dann passiert? Also den Stall, den hat es ja nicht gegeben. Händeln waren damals kein Thema in der Familie. Wir haben jetzt die Zeit von der Schulabschluss 3 Jahre, 4 Jahre dran und da steht ein Riesenstall. Das ist viel passiert in wenig Zeit. Was ist da passiert, dass das passiert ist?
Es hat sich während der Schule schon herausgestellt, dass die Bio-Hühner im Kommen sind. Also da wird mehr auf dem Markt.
Wie hat sich das herausgestellt oder wie hast du das gemerkt?
Wir sind immer mehr Ställe gebaut worden. Also ist ja so wie der Huber in Niederösterreich oder Oberösterreich ist der.
Was?
Oberst Landhändl,
ja.
Der hat ja relativ viele Mastbetriebe bei uns da in Kärnten auch und führen die Hühner halt aus zum Schlachten. Und dadurch ist halt irgendwo, habe ich mir das nachher mal angelost und aha, da können sie daheim bleiben. Das darf sich auch finanziell ausgehen, das geht sich zeitlich irgendwo aus mit der Arbeit. Du hast zwar deine Spitzenzeiten beim Liefern, nachher aber auch Misten, Waschen und das Ganze, was halt intensiver ist.
Ja.
Aber die restliche Zeit kommst mit einem relativ wenig Aufwand über den Tag. Also du kannst sagen, heute in der Früh, ich brauche eine Stunde in den Stall, ich kann aber auch in einer halben Stunde fertig sein. Ne? Und den restlichen Tag bin ich nachher draußen auf dem Acker, im Wald oder sonst irgendeine andere Arbeit, was halt nach Unfall. Ne?
Okay, das heißt, du hast da eigentlich die Landwirtschaft ein bisschen danach ausgesucht, dass du die Zeit auch
einteilen kannst.
Also es ist jetzt nicht so, dass du quasi von früh auf ein Händel auf dem Schreibtisch oder neben einem Bett stehen kannst, sondern Händel, das ist meine Vision, sondern das schon,
weil es mir einfach, weil mir das ficht auch. Und das,
ja.
Du kriegst immer Küken, du kriegst wieder eine neue Aufgabe und jede Partie ist anders. Es ist nie gleich.
Aha.
Es ist der Winter, ist komplett anders wie der Sommer. Im Sommer brauche ich, wenn ich beim Computer meine Tabellen eingebe und nach der fahre und nicht viel was mit der Hand regeln muss,
ja.
Also wenn die Temperatur draußen gleich ist.
Was heißt das, du sagst jetzt, wenn ich nach der Tabellen fahre? Ja? Was heißt das, danach fahren?
Da gibt es die gewissen Kubikmeter, die was ein Brottier lüften musst. Und da bist du im Sommer, wenn draußen warm ist und drin warm ist, ist da weniger Unterschied oder weniger Temperaturschwankungen.
Okay.
Du hast da eine schönere Luft drin, das geht alles viel einfacher. Ne? Und da kann ich davor sagen, ich schaue bei der Tier ein oder reinschauen, ich muss schon reingehen und das alles machen. Aber wenn ich bei der Tier reinschaue und ich schmecke die Luft, dann weiß ich, passt alles oder passt nicht.
Also das kann man recht gut
erkennen. Nein, und auch an die Hörner, wie sie liegen, wie sie dampf, das ist nachher alles so leichter zu erkennen. Und im Winter ist halt, ist gescheiter, gehst ein, zweimal öfter reinschauen und bei den Küken gehe ich sowieso, bin ich dreimal im Tag drin und schaue mir alles an.
Weil sie halt kälteempfindlicher sind und man da mehr tun muss, oder wie?
In der ersten Woche ist immer am kritischsten. Da kannst du am meisten Ausfall haben. Da wird am ehesten dass eine Infektion irgendwo, was schon mitgebracht werden sein oder mitgebracht wird, oder es kann da am Standort eine stattfinden. Und da musst du halt schauen.
Das ist am gefährlichsten. Ne?
Bei den Hörnern ist es halt so, umso schneller du reagierst, umso schneller halt ist, aber wenn er ein Kuh jetzt einen Husten hat oder einen Schnupfen, dann habe ich da von mir aus noch zwei, drei Tage oder ein, zwei Tage Zeit und ist wahrscheinlich nicht so gravierend, wie wenn bei den Herren halt so, weil das Viech ist ja viel kleiner.
Das geht innerhalb von ein paar Stunden.
Genau, ja.
Okay. Das heißt, das Viech taugt da, aber Hen ist ja nicht gleich Hen, glaube ich wahrscheinlich. Da gibt es ja dann auch wahrscheinlich sehr, sehr viele.
Da gibt es die Legehühner und die Brathühner. Ne?
Jetzt überhaupt die Legehühner.
Auf Willi-Niveau erklärt.
Dankeschön.
Das mit den Eiern und das mit dem Backen.
Ja, also wir wissen, es ist ein Masthuhnbetrieb da. Wie viele verschiedene Rassen hast du eigentlich, wenn du mit so einem Betrieb startest? Die Auswahl, wo du dann sagst, okay, ich gehe jetzt, ist ja wahrscheinlich eine von den ersten Entscheidungen, welche Rasse nehme ich, oder gibt es da eh nur eine?
Die ist mir vorgeschrieben worden.
Das wird dann vorgestellt.
Schlachthof.
Genau. Du hast vorher gesagt, es gibt dann begrenzte Aufnahmezahlen.
Ja.
Erklär das einmal ein bisschen, weil ich glaube, das ist auch wichtig dafür, dass du gestartet hast, oder? Weil da so ein Slot, so ein Ding frei geworden ist, scheinbar, oder?
Erklär es wollten relativ viel nachher machen,
ja.
Aber es hieß dadurch die Regierung oder durch die Auflagen, die behördlichen, was du kriegst, dass du nicht überall bauen kannst. Das hast du aber auch bei einem Schweine, einem Rinderstall genauso. Also es muss der Standort auch passen, wo du hinbaust. Und das mit den Nachbarn, wir haben ja relativ, heutzutage sage ich, gibt es auf dem Land viel mehr Streitereien mit den Bauern als wie vor 50 Jahren.
Weil viel mehr Menschen dort da wohnen, nicht? Und die Ansprüche gibt, größer waren, sind, glaube
genau,
ich.
Genau, ja. Und das will halt jeder am Sonntag seine Ruhe haben und es darf nichts mehr sterben und es darf nicht stinken. Das sind halt alles so Sachen, wo alles begrenzt wird. Ne? Wo auf der anderen Seite will jeder Österreicher, am besten ist, wenn von Nachbarn das Händel kommt oder die Milch kommt, nur dann muss man ein bisschen wo akzeptiert werden oder sagen, es darf einmal Sonntag stinken, auch, so wie im Frühjahr, wenn jetzt jeder jauchen fährt und Mist fährt, da stinkt es halt einmal. Das sind ein paar Tage, aber im Endeffekt habe ich auch ein Produkt, das was in Österreich produziert wird und in Österreich verarbeitet wird und nachher bei der Tag gegessen wird. Jeder ist so, sieht jeder das halt. Also muss jeder ein bisschen akzeptiert werden. Ja.
Und da ist jetzt so eine Fläche oder Kontingent in der Region dann frei geworden oder wie stelle ich mir das da vor?
Der Schlachthof hat wieder gesagt, er braucht die und die Menge. Ja. Und also wenn ich jetzt will, nachher kann ich sagen, ja, also da gibt es so Wartelisten, wenn, oder so auf die Art Wartelisten. Wenn du sagst, der und der will bauen, dann haben sie den im Hinterkopf und dann rufen sie halt an. Es wäre jetzt wieder frei, ja, nein, vielleicht. Und der, was halt schon eine Baugenehmigung hat, das habe ich alles schon im Vorfeld gerichtet gehabt. Ich war ja schon komplett genehmigt alles.
Also du hast dich quasi vorbereitet mit Baugenehmigung etc., bis dann das Kontingent frei geworden ist und dann hast du gesagt, okay, jetzt ist meine Zeit. Und
aber das heißt, der Schlachthof braucht ein gewisses Kontingent an Händeln.
Ja.
Was machst du, wenn der morgen zutritt?
Nein, stehen wir da.
Aber kann man das planen, weil dieser Stall, wir haben vorher schon kurz geredet, ist groß und war nicht günstig. Wie kann man das planen? Weil du hast das ja irgendwie geplant und kalkuliert, weil du ja auch gesagt hast, das muss sich wirtschaftlich ausgehen. Ja. Wie plant man da?
Ich sage, die Weg gibt es schon relativ lang bei uns in Laufenthal.
Weg ist der große Schlachtbetrieb, ja.
Und es ist kein Hernerbauern schlecht gegangen und es ist auch noch keiner gestorben. Außer es passt privat nicht oder der hat halt.
Es gibt hygienische
Probleme. Genau. Also oder je nachdem, halt ich sage Auswirkungen von außen eher. Aber es wird immer mehr weißes Fleisch gegessen in Österreich, der Trend geht dazu.
Was der Markt sagt eigentlich.
Wir brauchen das Fleisch. Und
geschlachtet muss werden, ob es jetzt der Weg ist oder wenn es einen Weg nicht mehr gibt, dann gibt es wahrscheinlich einen.
Nein, ist das wahrscheinlich der Hoher war.
Ja. Da gibt es ja nicht mehr. Du sagst immer, Wech und Huber, sind das die zwei?
Das sind die zwei Gräser. Gibt es noch in Dietz und den Lugitsch, die sind in der Steiermark. Und die haben aber die sind halt viel kleiner in dem Ausmaß. Ne.
Und also wie weit hast du jetzt mit dem, ich meine, du bist jetzt sehr jung und motiviert, wie weit hast du mit dem in die Zukunft geplant?
Ich sage immer, wenn ich in Pension gehe und noch immer Herner habe, dann passt es für mich.
Das ist schön.
Das wäre halt so ein Traumdenken. Aber es kann in 10 Jahren aus sein, es kann in 20 Jahren aus sein, dann musst du einen eigenen Weg finden.
Aber wie lange hast du den Stall jetzt, den du gebaut hast, wie lange war da die Bauzeit?
6 Monate.
Okay. Und auf wie viele Jahre ist der jetzt finanziert? Weil du wahrscheinlich ganz normal über einen Kredit wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist zu 100% über einen Kredit finanziert. Es war kein Eigenkapital vorhanden. Oder ich hab
ohne Eigenkapital?
Ja, ich habe mit 21 Jahren das bisschen, was ich mir beim Lernen der Sport habe.
500 Euro.
Nein, das waren schon mehr. Ich bin ja relativ anspruchslos in den Sachen. Ne? Aber das Geld ist auch in Stolper eingegangen, aber halt eher nachher, was halt so Arbeiter oder Kleinigkeiten. Aber sonst ist ich immer auch gesagt, das Projekt, wenn ich was mache, muss er sich zu 100% von der Bank finanzieren lassen. Ich muss davon leben können, nebenher noch. Und es muss eine Rückzahlung auch noch funktionieren.
Ja, das war.
Nicht das, weil sonst
war blöd. Wie viele Jahre ist das jetzt? Ist das auf
20? Ich rechne es auf 15 Jahre.
Auf 15 Jahre?
Ich habe halt einen Puffer eingerechnet von 5 Jahren. Ich bin mit 10 Jahren, müsste es sich ausgehen, dass ich.
Also solltest nach 10 Jahren? Solltest
10 Jahren müsste ich fertig sein. Aber habe aber auch schon mitgelebt. Aber dadurch, dass ich relativ wenig verbrauche für mich selber und ich für das lebe, ist es mir das ziemlich gleichgültig. Ne,
aber also wir haben jetzt schon relativ viel erlebt und gesehen auf unserem Weg und dein Stall ist ganz neu, gerade gebaut. Was tust du jetzt, wenn sich was in den Richtlinien, in den Rahmenbedingungen ändert, das heißt Tierstandard, Hygienestandard oder was auch Tierwohl, wo du dann investieren musst oder sich irgendwelche Vorgaben vom Abnehmer, also vom Schlachthof ändern, wo du dann einfach vielleicht wieder investieren müsstest und dann investierst du, ist das nicht ein Radl?
Aber das Radl gibt es in jeder Sparte. Das ist bei den Schweinen irgendwann. Zuerst haben sie gehabt, also den Spaltenboden, nachher mit 15 oder mit 19 mm und auf einmal von heute auf morgen darfst du den nicht mehr haben, musst 17 mm haben, weil es nicht mehr dir gerecht ist. Ob da 2 mm der Spalt breiter ist oder weniger ist, glaube ich, ist nicht viel Unterschied. Aber es ist so, die Leute fordern das und jeder sagt immer mehr und mehr und mehr dir wohl. Vor allem auch, irgendwann ist Stopp.
Das der Preis wächst nicht mit. Ne?
Genau, weil du musst da, es muss sich finanziell ausgehen und es muss ja eine Sinnhaftigkeit auch dahinter haben.
Hast du bei der Planung vom Stall, es ist ja, im Detail kann ich jetzt nicht sagen, was sich an den Tierwohlstandards etc. an den Vorgaben jetzt immer wieder ändert. Man hört immer nur, es ändert sich immer wieder was. Hast du versucht in der Planung da schon die nächsten 2-3 Änderungen irgendwie mitzudenken? Hast du da schon also so präventiv gebaut und geplant?
Ich habe euch schon ein bisschen größer dimensioniert, ja. Also ich hätte mit weniger Quadratmeter war ja auskommen. Aber dann haben sie gesagt, also es ist schon im Vorfeld geredet worden, es wird so und so in die Richtung gehen. Und dann wirst halt, die müssen Sitzstangen einmachen, mehr und erhöhte Ebenen und mehr Spülmaterial oder Beschäftigungsmaterial für die Hühner. Und die haben halt gesagt, um die Sachen zu vermeiden, dass auf engen Raum nachher so viel drin
ist. Dass du dann anstehst, nicht?
Genau. Habe ich gesagt, ich gehe gleich größer, brauche ich von den einen Sachen weniger und muss halt die nur oder einen geringen Aufwand betreiben. Das würde das erfüllt ist. Ne? So nie das.
Also plant man dann sich schon ein bisschen für die ersten, zweiten, dritten Veränderungen der nahen Zukunft.
Ich würde gerne von dir wissen, weil wir haben jetzt noch nichts gesehen, wir sitzen da jetzt einmal und reden. Ich würde voll gerne wissen, was glaubst denn du, wie sich ein Mensch, der dann im Supermarkt oder wo auch immer so ein Biohandel kauft, wie sich der das vorstellt, wie das ausschaut?
Es kommt immer davon, von wo oder in was für einer Region. Also ich sage in einer Großstadt, wo viele Leute leben oder Millionen Städte und der, was null Planung oder null Plan hat von der Landwirtschaft und nur auf der Verpackung sieht, wo 5 Hühner drauf sind.
Auf einer,
ja. Oder auf einer Eierpackung, wo 5 Hühner drauf sind, die was auf der Wiesen laufen. Das wird es nicht geben. Das ist für die für den Hausgebrauch. Aber finanziell geht sich das bei keinem Landwirt aus. Weil mit 5 Hühner kann halt keiner überleben. Und es muss halt irgendwo, das Bild halt von der großen Landwirtschaft, das kann man sagen so, das spielt der Handel an vor. Aber das gibt es nicht. Und es ist auch nicht richtig, finde ich. Weil so jeder wissen, wie und was. Und es gibt auch heute die Transparenz und die Kontrollen und die Auflagen, was wir haben, die müssen wir eh erfüllen. Es gibt überall schwarze Schafe, die gibt es in der Industrie und die gibt es auch in der Landwirtschaft. Die wird es überall geben, aber zu einem geringen Teil, sage ich. Weil wir müssen alle die Auflagen einhalten und wenn nicht, nachher gibt es eh Strafen. Da ist jeder auch für sich selber verantwortlich, ob er sich dran haltet oder nicht. Aber im Endeffekt, sage ich, irgendwann merkt er es eh, ob das der richtige Weg war oder nicht.
Wie geht es dir damit, weil wir gerade in dem Thema drinnen sind, wie geht es dir damit von öffentlichen Meinung von außen, Leute, mit denen du redest, weil gerade die Händeln sind ja in den letzten Jahren, wenn du immer diese Büdeln siehst, ne, die was halt auf für Arbeit spielen, speziell vom VGT und so weiter, aber wo es halt dann in diese Händelstelle reingehen und so an diese schrecklichen Büdeln, was man da kennt, da wird man dann wahrscheinlich, wenn man dann hört, okay, du hast 20.000 Händeln, ja, du bist sicher so ein Orger. Ja, merkst du das? Wirst du mit diesen Vorurteilen dann teilweise auch konfrontiert? Und wenn ja, wie gehst du mit dem um? Oder wie würdest du dem dann entgegentreten?
Bei uns sage ich weniger da, also in der Region, wo ich bin, weil wir da sind noch eher, dass du sagst, die Leute haben noch ein bisschen Ahnung auch von der Landwirtschaft und sie haben noch ein bisschen Verbundenheit. Aber wenn mich jetzt direkt einer anspricht, dass du Massentierhalter bist oder das ist nicht dir gerecht, was du da machst, kann ich sagen, das ist ein kompletter Blödsinn. Weil im Endeffekt, wenn wir die Leute anschauen, der eine fühlt sich wohler, wenn er in der Stadt ist und viele Leute um ihn sind, oder der eine distanziert sich aber nicht, der ist lieber in der Natur, der geht wandern gern. Es muss halt für jeden passen. Und die Hähne ist ja, das ist, wenn ich eine allein habe, geht es in der sicher schlechter, wie wenn ich das 100 habe. Nur muss das die Richtlinien müssen gegeben sein. Also ich kann nicht 100 Hähner auf 5x5 halten oder weniger und dort einen Tränker drin haben und auch so ein Futter schalten. Das geht nicht. Ne? Es gibt die Vorschriften, die müssen wir eh einhalten und das ist alles so dimensioniert, dass jede Hähn sich wohlfühlen kann. es wird immer irgendwo wird es auch was geben. Also für die Natur hat ja auch nicht jeden gleich gemacht. Das ist auch bei den Händeln so. Und da wird es halt angeben, der hat gar keinen Krumpenhacks. Ob er durchkommt oder nicht durchkommt, das bringt eh die Zeit. Ne? Also ja. In der Moosperiode, wo das Händel da ist bei mir, da sieht man nachher, ob es überlebt oder nicht. Aber es ist bei jedem Tier gleich, sage ich.
Jetzt habe ich Most geschrieben statt Mast. Die Moosperiode. Die Anna sagt was?
Anna, was sagst du?
Ja, und meine kommen die ab dem 28. Lebenstag ins Freie, also zuerst in einem Wintergarten und nachher können sie ins Freie.
Das ist spannend, da kommen dann...
Wintergarten.
Wintergarten heißt es nicht schlecht.
So was haben wir noch mal nie.
Oder die einen haben eine Panoramaterrasse gehabt beim Markus Gruber. Da. Ja.
Und die Händeln haben einen Wintergarten.
Deine Händeln haben einen Wintergarten.
Aber sag mal, wie ist denn so, das beschreib mal das Leben eines Händels.
Genau, wie ist das so eine Periode bei dir?
Ja, oder wo fängt es an? Es fängt ja vorher schon an. Sie kommen ja zu dir, da sind sie schon Küken, da sind sie quasi schon auf der Welt.
Das Küken, wenn es zu mir kommt, ist in der Nacht geschlupft, also es ist keine 24 Stunden alt.
Aber du kaufst die Küken zu?
Die muss ich zukaufen.
Wie heißt der Betrieb, der Küken liefert? Küken?
Das sind die Brand. Der Eiermacher.
Echt? Also nein, das ist der Name von dem Betrieb, ja. Ne?
Der heißt aber Eiermacher.
Das ist die Firma, wo ich die Küken beziehe.
Okay, und wie heißt diese Art von Landwirtschaft, die betrieben wird, also die was Küken liefert?
Das sind nachher die...
Brüterei, oder?
Ja, die Brüterei ist Brüterei. Der Betrieb, wo die Küken gebrütet werden und nachher schlüpfen und wo sie auch nachher zu mir kommen. Ja, ja. Und vorher sind aber viele andere Betriebe auch, die was die Bruteier produzieren und dort, wenn sie nachher auf einen Stand da zusammengeführt.
Okay. Wir haben da eine kleine Wertschöpfungskette, oder?
Ja,
das sollten wir,
deshalb habe ich es angebracht.
Dann gehen wir mal von deinem Betrieb zurück, nicht Vierer, Richtung Handel oder Richtung ja Weg, genau. Sondern wo fängt das eigentlich an?
Wir haben viele hunderte Betriebe in Österreich, die was Bruteier produzieren. Zuerst haben wir aber auch noch den Betrieb, der was nachher die Bruteierhändel produziert.
Okay.
Und dann kommen die zu denen. Und danach, wenn halt nachher die Bruteier sind auf einem Betrieb, das geht nachher weiter zur Brüterei. Die haben 21 Tage. Ne? Und nach den 21 Tagen kommt das Händel nachher zu mir, das Küken, als kleines.
Das heißt, es beginnt beim Bruteier-Händelbetrieb. Es gibt eigene Betriebe, die wirklich nur Händeln haben, die Bruteier
Elterntierbetriebe heißen die auch so.
Wie?
Elterntier.
Eltern, danke, genau, ja. Diese Worte suchen wir. Elterntierbetriebe sind es, da fängt es an.
Ja.
Ja. Die legen Eier.
Die sind befruchtet.
Die sind befruchtet. Wie wird ein Ei befruchtet? Wir kennen denn das beim Ei, ob es befruchtet ist oder nicht? Das ist jetzt meine Frage. Für das gibt es mich.
Naja, nicht so direkt.
Also, ich hoffe, ich erzähle es keinen Scheiß. Was ich weiß, ist... Hahn springt das Händel an. Ne?
Ja. Und so. Also funktioniert ganz normal.
Ganz normal, Bienchen, Blümchen. Standard. Und erkennen kann man es, indem man das Ei durchleuchtet. Und je nachdem, wie der Dotter ausschaut, das ist so ein Fleck. Ja. Das ist der Samen. Und das sieht man am Dotter und dann weiß man, das Ei ist befruchtet.
Eisprung?
Ja, nein.
Nein.
Okay. Im besten Fall nicht. Also in dem Fall kein Eisprung.
Okay. Hm? Das heißt, das rennt dann über Bahn und wird wahrscheinlich mit Laser inzwischen gemacht und dann wird das entweder essen oder brüten.
Ja, nein, das wird dann, also was nicht befruchtet ist, wird wegdroschen, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das wieder in irgendeine...
Wieso kann ich das Ei nicht essen? Also das ist
du hast ja, wenn die Hähne das Ei legt, ist es nicht binnen 10 Minuten im Supermarkt. Ja. Das hat eine gewisse Lebensdauer, hat so wie jedes Lebensmittel und da wird einfach auch zugewartet, damit da die Wirtschaftlichkeit angegeben ist, weil wenn da... Wenn einer 200...
Mit jedem Ei extra.
Genau, so. Also da wartet man schon ein bisschen zum und nachher...
Und das rentiert sich da einfach auch nicht in dem Fall?
Ja, wenn ich mit jedem Ei extra fahren muss, nachher nicht. Nein.
Ja, ich meine, ich darf halt zum warten. Aber das heißt, die Eier in den Eltern... Ne?
Elterntierbetrieben,
die Bebrüteten werden weiterverkauft, die anderen sind da quasi...
Nein, sie sind noch nicht bebrütet, sie sind befruchtet.
Befruchtet. Ja.
Die Befruchteten kommen in die Brüterei.
Ja, ist der nächste Betrieb. Gibt es da einen anderen Namen oder ist das Brüterei?
Nein, das ist Brüterei.
Das heißt dann Brüterei. Das heißt, dort habe ich... Wie funktioniert eine Brüterei? Grob.
In der...
Da huckt kein Hähn drauf.
Nein, da huckt kein Hähn mehr drauf. Ja. Da haben wir eine konstante Temperatur und die Luftfeuchtigkeit auch.
Okay,
die 21 Tage durchgehend und danach schlupfend wahrscheinlich zu 99-97% alle Küken binnen ein paar Stunden.
Okay, das heißt, es ist eher Wärme.
Es ist einfach temperaturgeführter Brütkasten.
Ja, ein Brutapparat, okay. Kann man sagen.
Brütkasten?
Okay. Ja. Mhm. Und dann schlupfen die und dann muss es schnell gehen, weil du hast gesagt, die Küken, die dann bei dir landen, die sind noch kein Tag alt.
Die sind noch kein Tag alt, nein. Also die haben schon, im Bio gibt es ja das, da ist Männchen und Weibchen oder Hahn und Henne. Das
ist, glaube ich, ein wichtiges Thema, was die Leute auch interessiert. Ne?
Ja, ja. Sicher, auf jeden Fall. Aber die kriegen halt eine Impfung draußen und danach, wenn sie sortiert oder zumindest halt nach Gewicht, also die werden gewogen alle,
ja.
Da gibt es noch ein Durchschnittsgewicht.
Mhm.
Dann weißt du, wie schwer die Küken sind. Kleinere Küken sind am Anfang eher, dass sie schlechter starten, oder dass sie halt nicht so vital sind als größere Küken. Mhm. Ist beim Menschen wahrscheinlich ziemlich gleich. Mhm. Ne?
Deshalb bin ich so klein und da will ich so groß.
Ja, gut, ich habe viel Kraft von der gekriegt wahrscheinlich. Aber, ja. Und dann du kriegst einfach eine gewisse Küken in einem gewissen Gewichtskorridor.
Das kann ich mir aber nicht aussuchen. Also das Gewicht kann ich mir nicht aussuchen und die Menge schon. Oder
die Menge schon.
Zumindest die wird mir eh vorgeben.
Aber du kriegst dann Fanbiss. Also du kriegst eine kleine und größere.
Das ist ein Durchschnittsgewicht und da haben wir wahrscheinlich kleinere und größere. Ja.
Und sind Männchen und Weibchen?
Ja.
Das heißt, im Bio hat man dann als Maßbetrieb, wie du jetzt einer bist, kriegt man Männchen und Weibchen und hat beide dann drüben stehen.
Ja.
In einem Nicht-Bio-Betrieb hat man es geschlechtsneutral gemacht.
Gibt es auch Männchen,
ja.
Weibchen,
ja.
Aber das ist eher das Thema, wo sie das mit den Hähnen, was sie es nicht haben wollen, das ist bei den Legebetrieben. Da schlupfen ja nicht nur Weibchen oder nicht nur Hennen. Ja,
da kennt man das Problem auch.
Mhm. Genau, und das ist eher das, was...
Also im Mastbereich ist das jetzt nicht so, das nicht so.
Da gibt es alles, ja.
Da wird es... Okay. Das
heißt, ja, dann sind sie bei dir und dann?
Dann werden sie mal alle begrüßt, oder?
Nein, das ist auch eher in der Werbung.
Wie viel kommen denn da ungefähr pro
9.600 Stück.
Also ein ganzer
Stall. Eine ganze Stallung, ja.
Eine ganze Stallung, du hast zwei davon, gell?
Genau.
Zwei Stallungen.
Das ist ein Vormastbereich und ein Hauptmastbereich.
Mhm.
Und in dem Vormastbereich kommen sie halt als Tagesküken, keine 24 Stunden.
Mhm.
Dann sind die Futtertassen alle gefüllt, die muss man alle aufschütteln, dass das Huhn am besten einsteigen kann auch und drin halt umwühlen und sie hat das Korn, ein blindes Huhn findet auch ein Korn, sagen sie immer, gell? Nein, aber wir haben immer so eine Folie oder ein Papier, das verrottet nachher, das bleibt im Stall und auf das tut man auch ein Futter auf die Strand und man tut die Küken, also zwischen Futterbauen und Futterbauen und zwischen noch Tränkebauen, da wenn sie ausgeleert. Kann man das so sagen?
Ja, werden sie, oder?
Ja, bei 9.000 wird das nicht jetzt einzeln mit der...
Nein, das geht nicht, ja.
Ja, ja. Aber tut ihnen das was, oder...
Nein, das...
Das ist schick gepolstert.
Genau, ja.
Das sind wirklich so geile... Die Kleinen sind wirklich putzig.
Und du lehrst hier leider, oder schüttest sie so draußen ein bisschen um ihn.
Ja, das sind halt dann die Büdeln, die es dann auch in den Tag wusst und sagt, oh, die Menge und das Viecher klein, aber ja...
Aber es tut seiner nichts.
Ja, ja, ja.
So, also ich finde nicht.
Das heißt, das ist eine Futterbahn, das heißt, die haben jetzt kein Streuer oder sowas?
Wohl gibt es auch, also ich habe so Sockspäne, heißt die, also die von, was bei den Sägewerken anfällt, das tue ich einschlagen.
Haben wir draußen gesehen, ich sage, Span, was Falsches gelesen, glaube ich.
Ja. Span heißen die.
Die Alpenspan.
Alpenspan.
Alpenspan, ja, genau.
Und das ist halt bei mir die Einstreu, so 2 bis 3 Zentimeter. Und da habe ich so eine Bodenheizung drin, unter dem Beton.
Eine Bodenheizung?
Ja, also die haben immer von unten auf
Wärme. Temperatur ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch bei den...
Also die haben keine, wie man es so ein bisschen klassisch kennt, so Rotlicht-Wärmelampen, die haben es von unten.
Das sind Betriebe oder eher
was... Das ist aber das Büdel, was man so kennt, oder? So aus Hühnerstellen, aus den Videos, das sind diese...
Rotlicht.
Diese Orgen...
Puffbeleuchtungen für Hennen.
Ja. Es gibt es gar nicht, oder wie? Und nimmer so.
Es gibt grünes Licht, blaues Licht, rotes Licht. Ja. Gibt es auch eine Stelle, ist aber eher zur Beruhigung.
Mhm.
Also, dass die Hähne sich wohler fühlt oder so, das ist nach bei der Nacht. Oder beim Fangen nachher, da gibt es auch so, ja, so Lichter, ja. Die was.
Das, ja. Das macht man inzwischen bei den Leuten ja. Also Lichttherapie ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues. Also, ja, es kommt in den letzten Jahren immer mehr. Lichttherapie, Lampen etc., wo du genau gezielt mit dem bei Leuten, also wenn es bei Leuten funktioniert, wieso soll es bei den Viechern nicht funktionieren? Ne?
So im Großen und Ganzen, eher, ja. Eher zur Beruhigung. Das, du sagst das mit der Wärmelampen bei Hühnern heutzutage noch, ist eher ein, wenn du sagst, du hast 20 Küken oder was und die ziehst du für dich selber auf. Okay. Da ist das eher noch.
Aber damit ich es noch verstehe, jetzt hast du, diese, du hast gesagt, du hast bei den Küken, wenn sie kommen, in diesem Vormastbereich, hast du eine Folie drin, die verrottet.
Ja, ein normales Papier.
Ja, normales Papier, da tust du das Futter drauf. Wo ist jetzt das Streu? Ist das da auch da drauf oder ist das unter der?
Nein, das ist unterhalb.
Das ist unterhalb.
Weil sonst könnte er das Küken
das, die Streu das Futter nicht finden. Das geht einfach darum, du legst über das Ding diese Folie drüber, damit zum Anfang. Bratschert wie es sind wahrscheinlich und jung, dass einfach das einzige, was sie finden, das Futter ist und dass sie sonst würden sie da wahrscheinlich verhungern.
Ja, sonst hätten sie das Holz mitfressen. Es ist nicht für den Abend nicht so gesund. Ne?
Genau.
Okay. Und dass sie einfach von Anfang an wissen, da ist der Futterbereich und wenn ich hungrig bin, gehe ich da her. Und wenn ich Durst habe, dann gehe ich in die Mitte, da ist die rote Schollen oder so ist also ein Tränker und der hat das eine rote Tropftasse, heißt das, dass der Boden nicht nass wird. Und dann gehe ich dort hin und dort kann ich das Huhn nachher trinken.
Okay. Mit was füttert man so Tagesküken? Was kriegen die?
Das sind alles so kleine gepresste Pellets.
Ja.
Da ist Mais drin, Weizen drin, Soja drin, Rapsschrot von...
Müsli.
Genau,
ja. Sonnenblumenkerne. Wo kommt das Müsli her?
Weiß man das?
Das wird in ganz Österreich produziert halt. Also alles Bio.
Mhm.
Nachher... Und ich, also das kommt auch auf Klagenfurt. In Klagenfurt ist ein Futtermischwerk von Lagerhaus, ist das bei uns. Und dort ja, beziehe ich mein Futter. Ne?
Also Biofutter heißt, es ist aus Futter ist aus Österreich? Weil also, du sagst Soja, das heißt Soja gibt es ja auch.
Gibt es auch
in Österreich. Gerade in Österreich, ja, gibt es ja Donausoja, glaube ich, in dem Bereich. Ja. Wie viel teurer ist denn so ein Biofutter im Vergleich zu einem konventionellen Futter? Wie viel
ja, kann man das grob sagen? 30 Cent sicher um.
Pro Kilo?
Ja.
Boom.
Das heißt im Prozent, also 30 Cent ist jetzt ein absoluter
Betrag. Fast 50%.
So. Das heißt, du zahlst fast
das Doppelte. Ich zahl fürs Küken das Doppelte, ich zahl fürs Futter das Doppelte.
Und kriegst du dann auch fürs Fleisch, also für das Endprodukt Händel quasi das Doppelte?
Ja.
Mehr als das Doppelte? Oder?
Es ist ein bisschen mehr als das Doppelte, ja.
Okay,
also okay, das heißt, du kriegst,
du kriegst es auch wieder zurück. Einsatz
genau, ja, weil ich habe ja auch in dem Fall mehr und mehr Platz als wir konventioneller pro Händel. Es ist ja, in dem Sinne ist alles pro Hund teurer. Ne? So muss man.
Okay, aber das, du bleibst nicht auf die Kosten sitzen in dem Fall, sondern du kannst diese Kosten im Prinzip dann auch. Weil man zieht sie im Supermarkt, aber man vergleicht die Geflügelpreise von einem konventionellen Händel zum Biohandel, da reden wir mal, glaube ich, wenn wir jetzt nicht alles täuscht, deutlich mehr wie Faktor 2. Also die sind dann ums 2-, 3-, 4-fache
teurer.
Die Preise hätten wir vorher schauen können. Ja. Können wir aber wahrscheinlich bei unserem Artikel oder beim Podcast dann einmal so einen Vergleich hintun, was durchschnittlich da im Handel dann das Biohandel kostet. Und da ist das Angebot sehr begrenzt und es ist, glaube ich, das Lebensmittel, wo die Preisspannen am würdesten sind zwischen konventionell und Bio. Butter ist noch arg, aber die kriegst du zum Teil gar nicht. Bio-Butter ist ganz, ganz schwierig, da ist glaube ich noch ein bisschen Ärger. Aber immerhin bleibst du jetzt, sage ich mal, nicht auf die Kosten von Bio sitzen. Das ist schon mal, glaube ich, ganz gut.
Apropos Kosten, du hast vorher kurz gesagt, irgendwie wenn du mit dem Stall fertig bist, dann gehst du am Acker oder in den Wald. Kaufst du das Futter für die Händel nur zu oder machst auch einen Teil selber?
Ich kaufe es zu 100% zu, weil mein eigenes Futter, wenn ich jetzt das selber misse, auf dem Betrieb verarbeiten und mischen, ist es zu aufwendig von den Kosten her, dass ich und die Menge bringe auch nicht zum, was ich an Futter brauche für die Hühner und so, was ich habe.
Das, was du jetzt gesagt hast, was du futterst, diesen Mix aus Mais, Soja etc., ist das Standard-Händelfutter oder was würde ein Händel, das jetzt nicht gemästet wird? Du machst einen Mastbetrieb, da geht es ja darum, dass das wächst und dass das dann eine gewisse Schlachtreife und ein Schlachtgewicht kriegt. Was würde ein Händel fressen, das jetzt nicht gemästet werden würde? Unterscheidet sich das Futter recht stark oder?
Du hast höchstens von den Energieinhalten, dass du mehr oder weniger hast. Mhm. Das ist nachher zum Beispiel, wenn der Legehühnerbetrieb, der braucht halt nach, zum Beispiel bei den Eierschalen auch Kalk dabei, dass die Schalen ein bisschen Festigkeit hat. Und da ist halt nachher sind andere Komponenten drin. Oder
also je nachdem, was ich brauche von dem Tier, genau. Ob es jetzt ein Legehändel ist oder ein Masthändel.
Sind die Unterschiede im Futter halt nachher, ja.
Gibt es zwischen den Mastbetrieben auch Unterschiede oder ist es ein relativ standardisiertes Futter für die Händelmast, die da verwendet wird?
Nein, da haben wir eigentlich eher alle das Gleiche. Es gibt schon verschiedene Futterproduzenten und jeder Kopf seinen Sinn. Der eine sagt, ich brauche mehr das für die Hühner und der andere sagt, ich brauche auch mehr von denen. Aha. Das kannst du nachher zusammenstellen, auch wie du willst. Also bei uns, beim Schlachtbetrieb wehe ich nicht, weil da wehe ich einfach gesagt, wir wollen
mal. Da gibt der Wecherfuhr, was zum Futtern ist.
Wir wollen mal das Futter haben, weil du verkaufst ja die Hähne am leichtesten, wenn alle gleich schwer sind und alle die gleiche Farbe und alle identisch. Ne? Das ist ja überall so. Aber das kriegst du in der Natur nicht hin, weil alles eben so ist, wie es ist. Und dadurch, aber es wird halt daran gearbeitet, dass es in die Richtung geht. Und so wie die konventionellen Masthühner, da ist nachher auch ein bisschen mehr Mais drin oder was. Es ist einfach damit das Huhn nachher geschlachteter ungefähr die Farbe hat da.
So. Das heißt im Prinzip, gibt da viel der Zwischen- oder der Schlachthof eine Vorarbeit, der verkauft es dann natürlich auch an den Supermarkt etc. weiter dann an den Lebensmitteleinzelhandel. Und der muss natürlich schauen, dass möglichst der gleiche Produkt, das er kriegt. Nicht?
Also das wollte ich jetzt schon immer mal sagen. Wir haben gerade von der Anna aus der Regie.
Das war dieses im Hintergrund.
Die Recherche bekommen und zwar kostet das konventionelle Händel im Durchschnitt 4,99 Euro das Kilo.
Das Händel, das ganze Händel oder die Brust.
Kilo.
Das Kilo, das ganze Händel.
Das Kicher.
Ja?
Kilo.
Ja. Kilo. Das Kilo, ja. Pro Kilo. 4,99 Euro. Und Bio 8,99 Euro. Also
nicht einmal das Doppelte. Okay.
Wo hast du geschaut? Billa. Wunderbar.
Schau. Und da reden wir vom ganzen Händel, also nicht vom Edelteil, Brust oder sowas, sondern das gesamte Händel. Okay.
Das
habe ich gemeint. Ja, Entschuldigung, ich habe mir da nichts mehr sagen getraut, weil du mir schon so besser angeschaut hast.
Ja, jeder muss irgendwas können.
Okay, das heißt nur, es geht auch darum zu verstehen, wie der Markt da ein bisschen funktioniert. Das heißt, bei euch ist einfach der Schlachthof derjenige, der diesen ganzen Markt da managt, weil der braucht halt einfach ein möglichst standardisiertes Produkt, mit dem man halt arbeiten kann, weil er hat wahrscheinlich auch Maschinen etc. und so weiter.
Da ist noch der Schlachtbetrieb zwischen. Also bei uns, das was wir haben, haben wir mit dem Schlachtbetrieb zu tun. Mhm. Schlachtbetrieb sagt das und das und das, aber er kriegt die Vorgaben von Handel.
Mhm. Ja genau, der Welch ist der Schlachtbetrieb?
Genau,
ne?
Und genau. Wenn der Handel sagt zum Beispiel, er braucht die Menge und das Gewicht, dann muss der Weg das irgendwie kombinieren, dass er das irgendwo von Bauern zu der und der Zeit.
Genau, das heißt, der muss da auch vermitteln, dass derjenige, der dann im Endeffekt einkauft, und das ist in dem Fall wahrscheinlich der Handel, dass der halt das Produkt in der Art und Weise kriegt. Und das steuert dann halt bis zu euch zurück, wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar vor euch hin, zu der Auswahl der Lege.
Der Rasse,
genau.
Des Bruttermins, des Einstalltermins. Das Verkaufstermins, alles. Also
das ist alles
bei mir zumindest hat der Schlachthof hat jede Partie 4 Monate vorgeplant. Mindestens 4 Monate.
Ich musste jetzt eine Frage stellen. Mich würde das total stressen, weil du bist irgendwie, also klar, in so einer Wertschöpfungskette oder in einem Kreislauf eingebunden und irgendwie von sehr vielen Faktoren oder Akteuren abhängig. Was macht das mit dir?
Es kann dir die Arbeit erleichtern, aber kann sie dir auch erschweren. Aber dadurch, dass wir immer so einen 6- bis 7-Wochen Rhythmus, also alle 6 oder 7 Wochen kriege ich Küken und ich weiß, da habe ich die Arbeit und da muss ich das machen, ich kann mir das alles einteilen. Mhm. Und das habe ich beim Futter, ich weiß, ich kriege immer das Gleiche und das Einzige, was es kann halt irgendwo bei einer Körnung oder irgendwo bei der Pellets Press, dass das nicht ganz richtig funktioniert hat, dass sich da vielleicht eine Unterschiede ergeben, aber sonst in Groben hast du immer ziemlich das gleiche Futter oder die gleichen Inhaltsstoffe auch.
Das heißt, du hast auf der einen Seite eine hohe Planbarkeit von dem Prozess, den du hast, gleichzeitig halt aber auch wenig, sage ich mal, wenig Freiheitsgrade, dass du jetzt am Prozess großartig was änderst. Ne? Das heißt, der ist im Großen und Ganzen relativ
automatisiert, kann man sagen, vorgegeben.
Und automatisiert. Wir waren vorher noch bei den Tageshändlern. oder?
Ja.
Tagesküken, oder wie? Tagesküken. Die sind jetzt da bei dir. Temperatur haben wir noch vergessen. Was brauchen die für Temperatur?
Da sind wir bei 32 Grad Bodentemperatur, so
gemütlich.
Okay. Das ist ordentlich gemütlich. Woher kommt die Energie? Oder wie schafft man das? Kann man da.
Ich habe so eine Hochschnitzelheizung und produziere das Holz selber. Also zumindest
aus meinem
Wald. Ja.
Ah, da hilft dann der Wald wieder was, ne?
Ja. Mhm.
Das reicht, da kommst du quasi selbst als Selbstversorger, da bist du energieautark.
Momentan kaufe ich alles zu, weil ich die Zeit nicht gehabt habe, dass ich das selber schaue oder manage.
Also du bist so quasi so, dass der Betrieb jetzt
einpendelt,
nicht?
Genau.
Okay. Ja. Das heißt, jetzt kaufst du viel zu, aber im Grunde könntest du aus deiner Forstwirtschaft...
Kann ich die Wärme selber produzieren.
Schaffst du das auch, ist das wirklich so regenerativ, dass du quasi das, was du rausnimmst, bei deiner Waldflächen auch nachwächst?
Also ja,
bist du da,
das okay, bringe ich zusammen, ja.
Theoretisch dann auch... Eigentlich CO2-neutral müsste es dann sein, oder? Wenn das nachwächst, was er verarbeitet, sollte es unterm Strich
ein
Nullsummenspiel sein, nicht?
So über den Daumen sicher. Also,
hast du schon mal gerechnet? Oder?
Nein, das nicht, aber.
War immer interessant.
Aber es müsste sich von der Waldfläche her und von den Zuwachswerten, was wir da bei uns.
Was habt ihr? Wie viele Hektar hast du
Wald? Ja, es sind so 21 Hektar Wald. Und
das sind schon ein paar.
Baumalter.
Wie nächstes Mal wieder Baumalter, ja. Okay, das heißt, 31 Grad hast du jetzt gesagt, 31, 32 Grad vor der Fußbodenheizung. Wie lang sind die Küken dann in dieser Vormast? Vormast.
28 Tage.
In der Vormast?
Ja.
Okay.
Sind sie in der Vormast?
Mhm.
Also ein gutes Monat, ja. Mhm. Und danach werden sie umgestellt, also kommen sie daneben in den Stall rein. Der hat nachher die doppelte Fläche im Stall und einen Wintergarten dabei und einen Auslauf auch noch.
Wintergarten, Auslauf.
Ja.
Hast du das jetzt, was du jetzt beschrieben hast, Vormast, Stall, Wintergarten, Auslauf?
Das heißt
ja. Ist das eine Einheit?
Das ist eine Einheit.
Und das hast du mal zwei?
Ja.
Okay, ja. Okay. Jetzt.
Was kann ein Händel-Wintergarten?
Ja, die Hennen, so wie jeder Mensch geht die dorthin, wo er sich wohlfühlt.
Mhm.
Und wenn die Hähne halt sagt, ich gehe heute lieber in die frische Luft, dann geht die Hähne halt...
Geht's wandern.
Zuerst, sie kann ins Freie gehen, aber sie kann auch im Wintergarten bleiben.
Ist das eine Auflage von
oder, das ist eine Auflage von Bio.
Was ist denn der Unterschied zwischen... Ein Wintergarten ist quasi überdachtes draußen, ne?
Überdachtes draußen, aber geschlossen.
Geschlossen, aber mit Licht?
Aber mit Licht von draußen auch, aber so, dass kein Vogel... Oder irgendein anderes fremdes Viech. Und
klimatisch?
Und ja, die ist die gleiche Temperatur wie draußen.
Wie draußen, also Außenklima.
Wie Außenklima, ja.
Okay, ja.
Man kann es auch als Außenklimazone bezeichnen oder als Kaltschauraum. Da gibt es mehrere Varianten. Ja.
Okay. Aber nur das zum Verstehen. Das heißt, du hast das jetzt 28 Tage quasi in einem Raum drinnen, Vormast, da wachsen sie. Wie groß sind die am Anfang von dieser Vormast und wie schwer groß sind sie nach den 28 Tagen?
Die sind ungefähr mit, also wenn sie mit 37 oder 40 Gramm kommen.
Kommen die?
Ja,
40 Gramm.
Echt so flauschige kleine Küken halt. Ja. Ne? Und nach den 28 Tagen oder 28. Tag sind sie schon drüben, haben sie ungefähr 700 Gramm, 800. Je nachdem, das variiert auch immer.
Also ungefähr ist 20-fache von dem Körpergewicht, okay. Dann machst du da ein Tor auf, oder?
Ja, dann ist er einfach so ein Tor. So, komm, ja.
Mehr oder weniger, dann
kommen sie um. Haben sie Zeit, also ich mache ein paar Tage vorher schon auf, sie können selber umgehen und sich drüben halt frei bewegen, auch wie sie wollen.
Ja.
Und zum Schluss.
Also dann ist das ein großer Raum quasi?
Genau, ja.
Und dann kommen sie um und dann wird zugemacht wieder?
Kommen sie um und dann wird wieder zugemacht.
Dann kommen die nächsten schon, oder?
Ja, zwei, drei Wochen später, ja.
Okay, das heißt, der eine Raum steht dann nochmal ein bisschen...
Ja, wird ausgemistet, gewaschen, desinfiziert und aufgeheizt, wird neu eingestrahlt und nachher wird er holzig davor.
Ab Tag 29 sind sie dann in ihrem neuen...
28 schon.
Ab dem 28. Tag sind sie dann quasi in der neuen Gasonier mit Wintergarten und Auslauf. Jetzt die Büteln, was man so kennt, ich habe noch nie einen Wintergarten gesehen für Händel. Ich kenne eigentlich überhaupt keinen Händelstall, ich war noch nie in einem Händelstall, außer die, was die Leute hinter dem Haus haben, und der ist... Das ist was anderes, ja. Das kann man mit der nicht vergleichen. Ist das, weil du das so gebaut hast, ist das eine Vorgabe generell für Händelstellen in Österreich, oder ist das jetzt speziell mit Wintergarten und Auslauf eine Bio-Thematik? Oder?
Ja, Bio. Also, weil das mit dem Auslauf gibt es nur im Bio.
Ja.
Die konventionelle Hähne ist halt nur im Stall.
Also mit Wintergarten?
Ohne Wintergarten.
Komplett ohne?
Da gibt es keinen Wintergarten. Nein.
Okay,
das aber heißt, es ist deswegen ist es ja nicht schlechter, sage ich. Mhm. Also, das ist muss halt immer ein Mittelweg. Ja. Jeder, das einen Tag das besser, einen anderen Tag das besser. Mhm. Und für das muss sich halt jeder selber entscheiden.
Du sagst, es ist gar nicht unbedingt besser. Also dieses Zusatzangebot von Wintergarten und Auslauf würde nicht unbedingt jetzt Händel in Anspruch nehmen. Wie ist denn das bei dir?
Glaube ich nicht, nein. Also es verteilt sich über den Tag. In der Früh, wenn, auch, wenn die Kloppmann aufmachst, nachher geht einmal der halbe Stall raus und nachher ins Freie weiter raus, dann ist einmal alles voll. Ja. Und binnen einer halben Stunde teilt sich das alles wieder auf. Dann ist die Hähne lieber im Wintergarten oder lieber wieder drin und frisst und liegt dort. Das ist auch so, wie es dahin passt.
Das heißt, die wandern da?
Die wandern den ganzen Tag. Also sie können nachher von 8 in der Früh bis 6 Uhr auf Nacht kann sie rausgehen, aber sie muss nicht da.
Und wie tun sie es bei dir? Sind sie gern draußen?
Sie sind im Winter relativ wenig, da gehen sie nicht so raus.
Kalt?
Ja, eh hat es kalt, ja. Weil du hast ja im Stall auch 22 Grad und draußen hat es 1, 2 Grad. Mhm. Ist halt doch
ja, die Unterschied. Ja.
Und im Sommer, in der Früh, strömt einmal alles raus und binnen einer Stunde teilt sich das irgendwo auf. Da sind halt gleich mal 300 draußen, vorher waren 2000 draußen.
Ist das heißt, auch sind die Viecher selber sehr unterschiedlich. Das heißt, es gibt manche, die sind lieber im Stall, es gibt manche, die sind freiheitsliebend und sind den ganzen Tag nur draußen.
Ja, den ganzen Tag
nur draußen. Übertrieben wahrscheinlich. Nicht, aber
so wie von uns geht ja jeder irgendwann Mittagessen oder
Abendessen. Ja, ja. 12 Uhr gehen ins Mittagessen.
Das gibt es meistens drin. Ne?
Ja. Okay.
Und das macht jedes Huhn gleich, so wie ja.
Und sind da die einzelnen Chargen, sagt man da so, ist wieder so ein materieller Begriff, aber sind da die einzelnen Generationen, die du hast, sind die da auch unterschiedlich oder verhalten sie die dann ähnlich?
Da ist jede Partie anders. Also da ist keine gleich.
Kannst du nicht sagen, das sind immer 30%, die gern wandern gehen, 30%, die faul sind?
Es gibt Partien, da machst du die auf und die sind alle geschrackig.
Nein, was sind die?
Schrackig, also die schrecken sich.
Ja,
dann gibt es aber auch Partien, da passiert gar nichts, wenn du die Tiere aufmachst, die schauen da mal und dann halt geht es weiter, der Alltag.
Okay, also das heißt auch zwischen den einzelnen Dingen totale Unterschiede.
Aber das, und die eine Partie sagt, die ist lieber im Wintergarten, die andere Partie huckt mehr auf den Eck zum. Das ist auch, je nachdem wie draußen das Klima ist wie sich das drin nachher auf das drin auswirkt. Mhm. Das ist, und wie drin, wenn du jetzt sagst, da ist ein bisschen ein Luftzug, dann sind da vielleicht weniger und dort ist ein bisschen wärmer. Oder das, dein Anhuhn, der hat lieber 22 Grad, das hat lieber 18 Grad, das geht aus.
Das heißt, du sagst, das ist dieser ganz Außenbereich und der Wintergarten, jetzt, wie heißt denn das auf gescheit?
Wintergarten.
Da steht in der Bioverordnung Wintergarten drinnen.
Ja, oder
Klimazone
2.
Klimazone, also okay.
Klimazone 2.
Klimazone 2, Klimazone 3, okay. Das heißt, Klimazonen plus Außenbereich ist Teil der Bioverordnung. Das heißt, die Händeln durch die Bioverordnung haben einfach mehr Möglichkeiten, kann man so sagen.
Genau,
Möglichkeiten,
ja.
sich
zu bewegen.
Sich zu bewegen, ja.
Jetzt hast du vorher gesagt, sie hätten oder haben 4 Hektar Auslauf zur Verfügung. Nutzen Sie das?
Relativ wenig.
4 Hektar?
4 Hektar sind 40.000 Quadratmeter.
4 Hektar ist jetzt nicht ganz wenig.
Aber ist das Vorschrift, dass es so viel ist? Oder?
Das ist vorgegeben. Und
warum nutzen Sie es wenig?
Weil ein Leghähn ist, oder ein Masthähn ist kein Legehuhn. Und der Legehuhn, also ich meine, wir haben ja so wie die Beschattungsmöglichkeiten, das müssen wir so in ein Jahr zur Verfügung stellen.
Auf dieser Fläche?
Auf dieser Fläche, verteilt mit künstlicher Beschattung, natürlicher Beschattung, Bäume.
Sonst hast du das Brathändl schon vorher, ne?
So, ja, eher das Adlerhuhn, sagen wir so, das was wegfliegt.
Also da geht es eher um die natürlichen Feinde, weniger um Schutz vor Hitze oder so.
Ja, auch. Ne? Also da war das Today jetzt Huhn, aber für sich, wo es halt sich wohl erfüllt. Ne? Aber wenn kein Schutz da ist oder wenig Schutz da ist, geht das Huhn nicht so weit. Wenn viel Schutz da ist, geht das Huhn auch weit. Aber dadurch, dass die Masthähn die 28 Tage noch einmal zur Verfügung hat oder 30 Tage, wo es ins Freie gehen kann, sag halt die eine hin, ich gehe nur bis daher und die andere geht aber nachher noch 10 Meter weiter. Und die Leghörner sind aber 14 Monate alt oder wenn 14 Monate alt und die nutzen das eher, weil sie länger auf den...
Weil sie schon besser kennen. Ja, genau. Quasi. Die haben mehr Zeit, dass die 4 Hektar erkunden.
Genau.
So ja. Okay. Und? Ja. Nein, Tag 29. Ein Tag nach dem Umzug. Ich bin das Händel, habe jetzt 800 Gramm. Was passiert dann mit mir?
Dann kannst du entscheiden, ob du steil, Klimazone 2 oder frei. Ne?
Ja, dann geh ich spielen. Wie lange habe ich dann noch?
Noch einmal die gleiche Zeit.
Noch einmal. Okay, ja. Das heißt, bei der Halbzeit komme ich ungefähr. Was wird dann gefuttert? Futter bleibt gleich? Oder?
Die Körnung verändert sich ein bisschen.
Also Körnung es wird ein bisschen, die Größe des Futters.
Ja, oder? Es wird ein bisschen grobkörniger. Mhm. Früher war es ja kleiner, weil das Kühlknarr braucht ja
kleineres Futter. Warum mache ich das grober? Weil das kleinere könnte das größere auch fressen, nicht?
Das schon, aber die Nährstoffe sind ein bisschen anders. Da ist ein bisschen mehr Energie drinnen. Mhm. Und das Huhn, umso größer es wird, umso besser kannst du als große Futter verwerten, oder die größere Körner. Okay. Aha, dass das halt zusammenpasst.
Schlachtgewicht ist dann bei?
Durchschnittlich 1,50 pro Huhn.
1,5 Kilo.
Und wie läuft das dann ab? Wie ist dann so, dann bin ich ein fertiges Huhn und habe 1,5 Kilo. Und dann?
Dann, ja, eine Woche vor dem Liefern. Muss ich immer mein Schlachtgewicht bekannt geben.
Wie schätzt man das?
Ich habe in jedem Stall einen Wok. Also ich weiß jeden Tag auch, was ich zunahmen habe.
Ja. Ja, jeden Tag Hühner wiegen?
Nein, da hupfen die Händler selber auf.
Ja?
Und
Stall, das ist so durchschnittlich, oder wie?
Der Stallcomputer erkennt das Durchschnittsgewicht.
Ja, aber die dicken Hähne hupfen wahrscheinlich sollten auf, oder?
Das ist ganz unterschiedlich, aber da gibt es ja auch wieder einen Rechenfaktor, den man ja, einbaut.
Das haben sie schon eingerechnet, oder? Ja. Dass die dicken weniger hupfen, okay, ja.
Ja, bitte.
Lebgewicht und Schlachtgewicht Unterschied.
Das ist schon, ja. Erklär mal, was ist der Unterschied zwischen dem? Danke, Anna. Das war jetzt die Anna.
Ja. Lebend und geschlachtet, ne?
Ja, aber was ist da der Unterschied? Weil wenn das ist, da
muss bei einem habe ich nur Fleisch und bei anderen habe ich das ganze Huhn. Zump,
Knochen, Federn, Innereien.
Also Schlachtgewicht ist das, was wir dann auch kriegen, quasi wenn wir es kaufen, oder?
Das ist nachher
1,50. Ohne Innereien?
Ja, komplett ohne, ja.
Okay, das ist Schlachtgewicht. Also das, was ich
dann. Achso, das heißt, das 1,50 Kilo ist das Schlachtgewicht.
Ja. Aha. Schlachtgewicht 1,50 Kilo, vielen Dank, Anna. Lebendgewicht?
Das sind wir über 2 Kilo, so 2,3 oder was, je nachdem, durchschnittlich 2 Kilo bis 2,3. So.
Das heißt, über ein Viertel fällt eigentlich weg?
Ja.
Am Weg?
Mindestens, ja. Okay. 64% sind normal da oben dumm.
Und das Leben dauert also so ungefähr 56 Tage, das sind, was sind das, zwei Monate, ja, oder?
Zwei Monate
von der Geburt bis zum Schlachten. Okay. Wie alt würde der Händel normalerweise werden?
Wenn die Bedingungen passen, wahrscheinlich Jahre auch. Ne?
Ja.
Aber das ist halt, wenn ich die Hände 5 Jahre fütter, dann ist sie nicht mehr gut. Ne? Oder wenn sie ein Jahr fütter.
Ja, ist dann halt eine Sache Suppenhändel, oder?
Genau.
Ist auch okay.
Da gibt es ja je nach, also die Wirtschaftlichkeit muss ja ein bisschen gegeben sein. Ne? Und wenn ich sage, die Hähne ist 56 Tage alt, dann haben sie ungefähr das Durchschnittsgewicht von 2,30-40 Kilo und alles, was ich nachher, oder ich meine, ein paar Tage dann noch gehen, aber wenn ich nachher so sage, 60-70 Tage, fressen die Hähne mehr, als was ich nachher zunehmend und dann wird es unwirtschaftlich. Aber nachher wäre es für mich ein Defizit. Ne?
Ja, ist klar. Darfst du grob drüber reden, was so ein Händel kostet und was so ein Händel wert ist, oder ist das eher so eine Geschichte, über die man quasi so eine Branche
geht? Frag's einfach.
Was kostet so ein Händel, wenn du das kaufst, und was kostet, wenn du das verkaufst? Ungefähr, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, was so ein Küken kostet. Kostet so ein Küken 2 Euro, 20 Cent, oder nur, dass man mal eine gewisse Vorstellung hat, was so
ein... Nein, so ein Küken kostet bei den 78 Cent. Zwischen 70 und 78 Cent irgendwo sind wir jetzt.
Okay.
Bio-Küken.
Ja. Bio-Küken.
Ah, Bio-Küken.
Das konventionelle kosten auch bis irgendwo bei 40 Cent sowas. Ja.
Ungefähr, also man kann, das haben wir schon gelernt, man kann ungefähr mit der Hälfte oder mal 2 rechnen auf dem Bio drauf. Dann hast du quasi deinen Prozess dazwischen, der gute 2 Monate läuft. Das heißt, du machst es auch 6-mal im Jahr? Oder hast du dann zwischendrin einmal eine Pause?
Na, leer stehen tue ich nie. Ne? Also der Stall ist immer...
Entweder Stall muss durchrennen, okay.
Genau.
Ja. Mhm. Okay. Und dann ist es fertig nach den 58 Tagen. Und was ist so ungefähr, was kriegt man dann für so ein Candle?
Wenn ja, da bist du irgendwo so bei den 6,5 Euro nachher. Ja.
Okay, und das heißt, das ist so quasi dein Spielraum, mit dem du hast, fürs ganze Händel.
Fürs ganze,
fürs ganze,
ja.
Je nachdem, wie groß es ist.
Da muss ich zwischen das Futter, die Einstreu, Strom, Wasser,
genau, Küken, also weißt, was, halt, ja. Was
und halt. Wenn du jetzt alles abziehst, was du gerade aufgezählt hast, wie viel bleibt dir dann über pro Händel?
Ja, das ist...
unterschiedlich.
Das ist unterschiedlich, ja, da ist jede Partie unterschiedlich, aber von 2 Euro, ungefähr 2 Euro.
Sowas in die Richtung.
Aber es kann plus minus. Ne?
Und welche Faktoren sind dafür verantwortlich, was verursacht die Schwankungen? Futterpreise oder Handelspreise oder was
das
sind so deine Faktoren?
Das ist relativ stabil.
Ja?
Versuchen sie relativ stabil zu halten. Das Ausschlaggebendste, was ich gemerkt habe, seitdem ich es mache, ist eher die Futterverwertung von Huhn.
Futterverwertung von
ja.
Huhn? Also, was beeinflusst? Also wie das in
wie,
Masse umwandelt?
Wie die Bedingungen während der Mostperiode da sind. Mhm. Also wenn die Temperatur immer ziemlich passt, wenn ich da wenig Schwankungen habe, das Händel sich wohlfühlt, dann wird es öfter fressen gehen, dann wird es auch mehr zunehmen von dem, was es frisst, als wie wenn es halt in der Hand schlecht geht. Das ist so wie bei jedem Menschen, wenn du krank bist.
Oder einen Stress hast.
Nachher passt es irgendwo nicht mehr zusammen. Nachher zum Beispiel... Wenn ich zum Beispiel Hausnummer 35 Tonnen Futter verbrauche, dann passt es. Aber wenn ich nach 45 Tonnen verbrauche für das Gleiche, dann sind da 10 Tonnen zwischen die was...
Und wo geht das hin, wenn es nicht ins Händel geht?
Das nimmt die Hähne auf und lässt sie gleich wieder fallen.
Also verwertet es einfach?
Das verwertet es einfach schlecht oder gar nicht.
Okay. Das was passiert eigentlich mit den die Abfällen? Wie heißt der Händelmist eigentlich? Da gibt es wahrscheinlich auch
einen Hühnerkot. Ne?
Also.
Der wird bei mir aber auf die eigenen Flächen ausgebracht. Und
das geht ja bei dir aus, von den Mengen her.
Ja.
Das heißt, du musst es nicht entsorgen lassen, etc. Und kannst das ganz normal.
Ist noch ein Kreislauf, oder?
Ich würde gerne noch zum Ende des Händellebens hier kommen.
Ja.
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 Was ist denn jetzt, wie kommt es, wie endet eine Partie hier? Wie schaut das aus?
Checkout. Also nachdem ich das Gewicht gemeldet habe, wissen die ungefähr, wie schwer mein Durchschnitt ist.
Mhm.
Und der weiß nachher von Handel irgendwann, ich brauche am Mittwoch circa die Menge oder ich brauche sie am Donnerstag. Mhm. Und nachher kommt es einmal davon, ist die Partie besser oder schlechter? Mhm. Habe ich sie jetzt 1-2 Tage länger oder habe ich sie gar einen Tag kürzer oder 2? Das kann auch vorkommen. Muss nicht sein, dass jede Partie am 56. Tag.
Aber sie werden also ganz abgeholt? Sie werden nicht chargenweise abgeholt, sondern.
Lebend. Alle auf einmal. Und nachher.
Alle auf einmal.
Und bei mir ist das halt so: ich kriege 2 Tage vorher Bescheid, wann. Das ist nachher immer auf Nacht oder wenn es dunkel ist, weil das Huhn läuft weg. Das wäre nachher ein Mehraufwand, kann man sagen. Oder das muss der Fanger nachher, weil es läuft ja weg vor dir. Und bei der Nacht huckt es halt mehr an, dann kannst du erwischen und fangen
also
halt
muss, die muss dann tatsächlich, den musst dann wirklich einzeln einfangen?
Den musst du einzeln einfangen, ja.
Und wie läuft das?
Ja, da...
Ja, eher das Händel vorne und eher hinten.
Nein. das allein geht das nicht mehr, da sind wir zu viert
nachher.
Das
sind 9000 Händeln?
Ja.
Das heißt, du musst jedes Händel einzeln...
alleine, danach, da sind wir 4-5 Leute nachher.
Ja schon, aber jedes Händel
einzeln.
Es ist nicht so husch, husch, husch und die laufen dann quasi Richtung
und wie werden
Transport?
Sie...
Okay.
Da kommt der LKW kommt halt, da sind überall so Transportkisten drauf, die hebt man runter, die stellt man auch in den Stall rein.
Ja.
Und dann werden halt die nach der Reihe gefüllt. Das sind so wie ein Nachttischlot, kann man sagen. Gibt es da auch so Ladeln, die zieht man auch raus und tut die Hühner rein. Und dann die nächste sind immer 4 Laden übereinander und 33 Stück pro Lot. Und dort, wenn sie nachher wieder auf dem LKW und.
Okay, also das ist dann schon, das ist dann eng. Stresst das rechte Händeln oder?
Wahrscheinlich schon ein bisschen. Sonst hast du blaue Flecken überall und Verlust bei der Fleischqualität.
So ist es, ja. Okay, und du hast ja eine Bewertung von Fußballen, Gewicht. Nachher Hautfarbe, also Gewicht, nicht der Hautfarbe, Fußballen, Kratzer und Fangschäden, Konfiszierte, da gibt es alle möglichen Sachen. Tote, Transporttote.
Das heißt, das checkt dann, der Schlachtbetrieb checkt es dann, was, wie viel offensichtliche Schäden oder Verletzungen
beim Fangen verursacht wurden, sein könnten oder verursacht wurden. Schäden, was während der Partie irgendwo, weil zum Beispiel, es ist ja nicht jetzt ungleich, da kann ja, wenn die Einstrahl nicht passt, nachher ist es schlecht für die Fußballen. Ne? Also wenn du zum Beispiel da einfach die Nosen stehst, fühlst du dich auch nicht wohl. Und deswegen musst du halt schauen, dass du Druck in den Einstrahl hast, immer und so. Aber es kann ja immer, wenn die Hände halt aufgetapft wird auf den Kot, nachher sich da irgendwas Rauden bildet oder wie immer.
Okay, ne? Das heißt, man ist auch aufgrund der Vorgaben angehalten, dann möglichst zärtlich mit den Tieren umzugehen.
Genau, ja.
Und
bist ja auch selber bestrebt dazu, weil es könnte ja ein Hund tot werden dabei und das war nachher alles umsonst da.
Ja, ja, klar, sicher. Was wir jetzt noch nicht gefragt haben, während der Zucht, ich glaube, was oft da
Mast, Thema ist. Nicht Zucht.
Entschuldigung, Mast. Die Besatzdichten, die Unterschiede. Wird ja immer wieder gesagt, ein Händel hat so und so viel Platz. Bio ist besser wie konventionell. Dann gibt es noch irgendwie Freiland. Ist das auch eine Kategorie, die was nur bei den Eier gibt oder gibt es bei der Maus da?
Ja, im Bio hat jedes Huhn Freiland.
Ja.
Und bei den Legehühnern gibt es nur halt die Freilandeier oder Bio. Bodenhaltung oder Bio.
Die Unterscheidung gibt es in dem Fall bei Masthühnern gibt es nur.
Bei Bio gibt es Mietauslauf.
Ja.
Und bei konventioneller Mast gibt es nur Stall.
Also es gibt nur Bio oder konventionell bei den Masthühnern. Wie viel Fläche darf oder muss ein Huhn bei dir das haben?
Das haben wir schon gesagt.
Ich sag's noch einmal.
21 Quadratmeter.
21 Kilo.
21 Kilo?
Siehst du? Das haben wir nebenbei einmal gehabt und gesagt, da gehen wir noch genauer drauf ein. Das heißt, ich habe 1 Quadratmeter Bodenfläche und auf dieser Bodenfläche dürfen maximal auf den Steig rechnet, auf das Gewicht, das du ja über diese Waage schätzt, mehr oder weniger, oder maximal, das heißt am Tag 58 rechnet wahrscheinlich, am letzten Tag, 21 Kilo pro Quadratmeter Bodenfläche. Rechnet da die Gesamtfläche inklusive Außenflächen oder geht es da wirklich
nur? Nein, da geht es nur jetzt um die Stallfläche.
Ohne Wintergarten?
Ohne Wintergarten, ohne Auslauf halt.
21 Kilo.
Das sind dann circa 10 Händeln, oder? Pro Quadratmeter.
10, 7, ja, sowas.
10, 11 Händel, ja.
Ja. Pro Quadratmeter. Das hört sich viel an. Das müssen wir dann einmal schauen, wie so ein Quadratmeter ist. Wie ist das in der konventionellen?
Da bist du bei 28 Kilo. So, oder ein bisschen mehr, glaube ich sogar. 28.
28. Also 2-3 Händel mehr im Endeffekt.
Mhm.
Also der Unterschied gar nicht so groß, wie man es jetzt eventuell vorstellen würde.
Das nicht, aber dadurch, dass du halt den Auslauf und das dazu bietest, ist es.
Verteilt sich's?
Ah, das kommt.
Verteilt sich's?
Ja, genau, ja.
Das kommt ja so. Dazu, genau. Das heißt, du hast. Komm, wenn's. Schau. Ich gut, dass du das sagst, nämlich, ja.
Ein Drittel von der Stallfläche ist nachher die Klimazone 2 und die 4 Hektar Auslauf habe ich eben noch.
Ja, klar. Der Ding in mir hat jetzt aufgeschrieben, 28, das ist ja nicht viel und Bio, das die paar Quadratmeter da, was du jetzt mehr hast bei Bio. Aber ja, natürlich, da kommt.
Ja, natürlich.
Entschuldigung. Scheiße. Das schneiden wir jetzt raus, weil sonst. Aber na klar. Ja, genau. Ja, Kontonummer bitte dann auf der Webseite, danke. Da kommt ja noch die Außenflächen dazu. Und dann hast du natürlich wieder deutlich mehr
Angebot.
Hört auf zum Lachen. Aber okay, dann ist natürlich viel, viel mehr Fläche pro, was das Tier zur Verfügung hat. Und das hat es ja auch permanent zur Verfügung, nicht? Ist ja nicht so, dass das dann. Okay.
Aber das einzige, diese 4 Hektar. Das
Anna, sind, sie hat ein bisschen zum Mikro zu.
Sie wollte nichts sagen. Diese 4 Hektar, Flo, die sind ja nicht für die. Sind jetzt nur nicht für alle Hühner, die was du da hast, sondern nur für einen Hauptmastbereich, oder? Oder sind das jetzt immer 2 und 2?
Die Partie, was in Hauptmaststall ist, die kann immer ins Freie.
Mhm.
Und die im Vormastbereich eben nicht da.
Das meine ich jetzt nicht, sondern die. Die Hühner, wenn sie jetzt im Hauptmastbereich sind, dann hast du 2 Ställe.
Ja, aber und es sind 9600 Hühner
auf 4 Hektar. Danke.
Nicht du hast 8 Hektar?
Nein, 4 Hektar.
Ach doch, alle Hühner.
Ja, schon, ja.
Okay. Ja, okay. Okay, gut. ja, ist immer noch deutlich mehr wie die 28 Kilo pro Quadratmeter bei den konventionellen, und die sind nach oben hin gedeckelt. Das sind 28 und aus. Genau. Und du hast bei den 21 hast du 21 plus Wintergarten plus.
Aber plus, nein, kommst du wieder mit dem Gewicht runter. Ne?
Okay. 58 Tage Hühner reisen ab in Transport, Mini-Gazonniers quasi, ja, wenn man die Käfige dann so nennen will. Es ist jetzt schon eine Frage, die da stehen muss. Welche Bindung hast du zu deinen Hähnen? Ja? Das ist auch, was man die Bauern so fragen, ist eine andere Bindung zwischen einem Bauern und einer Kuh und einem Bauern und einem Händel, weil es kleiner sind und mehr. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das da bei dir?
Eine direkte Bindung zu jedem Tier selber kannst du nicht aufbauen, weil die Zeit hast du nicht da und das wird dann nicht funktionieren.
Kriegen wir Besuch?
Klar, ja.
Ja, irgendwer fährt gerade drüber.
Aber das ist klar, nach außen. Außen.
Dir geht nach außen auf, genau.
Das Rind hat wahrscheinlich 5 Jahre da. Ja. Oder 7 Jahre oder
3
Jahre, je nachdem, ja, was für eine Leistungsklasse und wie auch immer. Ne? Und das Huhn hast du eben leider 56 Tage und für mich ist halt, mir taugt das Viech, mir taugt die Arbeit mit denen. Und ich muss ja, ich kann nicht jeden Huhn nachtrauen. Ne? Also für mich ist ja das auch eine Einnahme wieder und ich muss schauen, dass das irgendwo wieder weitergeht und dass alles läuft und alles passt. Ja. Und bei einer Kuh ist halt, ich habe die 5-6 Jahre und da ist das Gleiche, die hat eine super Leistung gebracht auch und Mari will ich nicht hergeben, aber im Endeffekt irgendwann muss ich es ja hergeben. Und das ist halt nachher wieder die große Landwirtschaft.
Ein bisschen, ne? Du hast die Kirche, die Großeltern, da hast du wahrscheinlich auch die eine oder andere Kuh ein paar Jahre kennt.
Ja.
Und du hast ja quasi den Vergleich eh. Das heißt, die Bindung an einer Händel ist einfach, ja,
Viel geringer.
Was heißt das irgendwie, oder wie?
Ja, das muss jeder wieder für sich, ja, sagen. Also der eine hat halt lieber mehr Bindung, ja, so wie bei einer Rinder hast du wahrscheinlich eher mehr Bindung dazu, und ja, bei einem Huhn ist halt wieder weniger. Ne? Ist
ein bisschen wenig.
Aber für mich passt halt der Zweig und die Arbeit mit den Tieren, das macht mir so alles zusammen Spaß und das für mich passt. Und ich meine, ich bin jetzt nicht traurig, wenn sie wegkommen, aber war auch nicht froh. Ne? Es ist halt einfach,
es ist der meine Arbeit. Es ist der Arbeit, ja. Was ist am wichtigsten, dass es am Händel gut geht? Oder was tust du für deine Händeln? Oder warum geht es gerade deine Händeln besonders gut? Oder geht es ihnen überhaupt besonders gut?
Ja, wie erklärt man das am besten? Ja, also, du hast halt gewisse Temperaturen oder gewisse Vorgaben hast, wo mit denen kannst du sagen, da fühlt sich das Hähn am wohlsten. Und die versuchen wir einzuhalten. So wie mit der Einstrahl, dass das immer alles trocken ist, dass die Hähne drin wilden kann. Die machen direkt zur Leha und vergraben oder graben.
Wie nennt man das?
Immer Schaden.
Schaden?
Ja.
Okay. Schaden. Ist das, was man dann als artgerecht, oder? Das ist was für ein.
Ja, so bezeichnet man es, ja. Aha.
Aber es würden wahrscheinlich, ich muss ein bisschen so die Perspektive auch von den Kritikern immer ein bisschen mit reinbringen, damit da auch. Ja.
Die
Anna war wieder da. die Perspektive ein bisschen. Wenn wir jetzt sagen, artgerecht und Schaden und so, das sagt man immer, das ist wichtig und auch in den Tierwohlstandards und Bio-Verordnung etc. Ist diese Menge, die du jetzt hast, ne, das sind ja pro Steuer knapp 10.000 Tiere, ist das noch artgerecht? Sind es Rudeltiere in der Menge oder ist das dann schon, was würdest du da drauf sagen als Antwort?
Das ist halt ein großes Rudel, sage ich. Also, und jedes Huhn, also bei einem Schweinemachstall, ja, da sind ja nachher, weiß ich nicht, gibt es auch mit 10 Stück pro Box oder 50 Stück pro Box. Und da wird es halt immer irgendwo eine Rafferei geben. Und das gibt es aber da auch.
Fetzen die?
Ja,
also Haufen? So,
Fetzen nicht, aber ja, so, das ist ja gegenseitig so mal anfliegen und so einen Rangkampf oder was haben, aber nicht, dass jetzt eins deswegen stirbt oder so. Das hast du ja bei den Rindern auch nicht und bei den Schweinen auch weniger. Ne? Aber sie können sich ja gegenseitig ausweichen. Das eine Huhn sagt, wenn eine Rafferei ist, ich gehe zum Beispiel in das Eck und liege da und
mache meine Hühnersachen dort.
Genau.
Aber sag mal, du hast vorher von Ausfallquoten gesprochen. Was heißt denn das und wie hoch sind die?
Da sind wir ungefähr bei 1% bis 1,5–1,8% pro Durchgang.
Und was heißt Ausfallquote?
Das ist, was während die 56, 58 Tage, was die Hühner bei mir da sind, was in der Zeit verstirbt.
Mhm. Was sind also die Haupttodesursachen?
Ja, es gibt zum Beispiel in der ersten Woche gibt's die Nichtstarter, die was zum Beispiel das Küken, das heißt, kann drei Tage, kannst von Dottersack noch leben. Mhm. Aber ab dem vierten Tag war halt recht, dass es dann schon trinkt bei mir und frisst auch. Mhm. Aber da gibt es einfach, dass halt das Küken ein schwaches Küken ist.
Wo hat das ein Dottersack? Okay. Wo hat.
Bauchregion da oben.
Wo hängt der wie?
Nein, das ist im, also das bezeichnet man so, das ist im Huhn drin und da hat es vorher die Nährstoffe.
Nährstoffreserve. Das heißt, das hat da quasi einen Rucksack, Dottersack.
Hast das, ja.
Den hat es vorn hängen quasi und da kannst du aus dem quasi aus sich selbst heraus noch zehren.
Genau.
Ja. Wie ein Kamel quasi. Ne?
Okay, und der ist unterschiedlich gefüllt. Manche haben ein bisschen,
ja,
ein bisschen
mehr zum. Die schwächeren Küken, die stärkeren Küken und das, oder Vital, so kann man auch sagen. Das vitale Küken wird eher zuerst anfangen fressen, als wie ganz schwaches oder dem, was zuerst kalt ist.
Ja, wer weiß das? Das sind so diese Sachen, die sind so für die wahrscheinlich noch nah. Ich habe das jetzt das erste Mal bewusst gehört, dass das kleine Küken da was mitkriegt, von dem es noch ein paar Tage nascht, ne?
Wohl, ja.
Aha, okay. Okay. Und da gibt es halt welche, die mit einem kleinen Rucksack, das sind die, die eventuell nicht durchkommen.
Die, was gar weniger ist, kann ja bei der Temperatur, wenn ein, zwei, ein Grad zu wenig ist, kann das schon Auswirkungen bringen nachher.
Ja, kein lächelt.
Ich stelle mir gerade den Rucksack am Küken vor. Ja. Mit den Snacks.
Rote Rucksack, dann blaue Hauben.
Ja, und dann noch? Also dann, also die Frühstarter, die was ausfallen, was gibt es sonst noch an
es gibt
Kämpfe, verlorene Kämpfe
oder sowas? Weniger. Ja. Die Raubvögel im Wintergarten oder im Wintergarten in der Auslaufzone, zum Beispiel Raubvögel oder ein Fuchs oder irgendwas halt, was ein Huhn mitnehmen könnte, oder dadurch, dass er stirbt. Es gibt aber auch während der Partie die Herztoten, die haben einen Herzinfarkt.
Mhm. Wo ist das?
Ja, weil die, so wie jeder Mensch, der eine isst mehr und bewegt sich wenig, der wird dick. Und der eine, der was weniger isst und viel Sport betreibt, der wird halt nicht eher so leicht einen Herzinfarkt kriegen.
Ist jetzt aber blöd, weil du das, bei der Maus gegangen ist ja darum, dass man dick wird, oder?
Das schon, aber das Verhältnis muss passen. Weil
also sportlich dick.
Sportlich dick.
Ja,
okay, genau. Das kann man sagen. Und der unsportlich dicke, der fliegt nachher um. Es ist aber ein Zeichen, dass die Hähne einen guten Zuwachs hat.
Mhm. Okay, aber
das ist nichts Negatives für mich gesehen. Oder ich weiß nachher, dass es halt in Händel passt, oder für mich passt,
wenn
Händel
passt. Ja, wir beenden das Gespräch jetzt.
Ja, Willi, es gibt noch Hoffnung.
Es gibt noch Hoffnung, definitiv. Okay, aber das heißt so, man kann statistisch sagen, so 1 bis 1,8% von so einer Population sterben im Laufe der 2 Monate aus verschiedensten Gründen.
Aber ich habe auch schon 2,5% angebracht. Es ist einmal gewesen, dann habe ich einen Keim mitgekriegt. Mhm. Da sind halt 100 Tote in einer Woche gewesen.
Gut, dass du das sagst. Was sind denn jetzt die Hühnerställe? Was hat man denn da für Hygienemaßnahmen? Weil die anderen Hühnerställe, die was man jetzt, sage ich mal, aus den Medien her geht, sind ja so hermetisch abgeriegelte Ställe, wo du nicht rein darfst, wo du auf Hygiene schauen musst, aber deine Hähner gehen ja aus, ja, ins Freie. Das ist jetzt, wie schaut da der Hygiene, die wichtigsten Hygienemaßnahmen aus?
Im Bio-Bereich ist halt dadurch, dass die Rasse einfach viel vitaler ist.
Was ist denn für Rasse? Das haben wir noch gar nicht.
Das haben wir noch gar nicht, ja, das, genau.
Die Rasse heißt Hubja Koloriert 57 Braun.
57 Braun, jo!
Hubja Kore 57. Und wie viel gibt es da? Also 1 bis 57? Oder?
Nein. Da sind weiße und braune gemischt. Das kann aber auch zwischendrin irgendwo schwarzes ausschauen.
Schwarzes?
Das ist, oder Huhn. Hellbraun, dunkelbraun, da ist halt. Spülen alle Farben. Ne?
Und warum diese Rasse?
Weil die halt von der Gesundheit her relativ gut für die Bio oder für die Biomasse passt und weil sie bei den Zunahmen auch irgendwo in den Haushalt oder irgendwo da liegst, wo du sagst, das geht sich sportlich dick.
Haben wir ja gesagt. Und wie viele so Rassen gibt es da eigentlich, aus denen du, also du wählst ja nicht aus, das ist ja auch Vorgabe wahrscheinlich von dem, vom Schlachtbetrieb,
ja.
Aber wie wechseln die dann auch die Rassen so nach Jahr oder sagen die, in der Region passt das besser? Weil dadurch, dass sie im Biobereich ja rausgekommen, gibt es ja regionale wahrscheinlich Unterschiede auch ein bisschen, klimatisch etc., oder?
Das kann ich nicht sagen, ob ja. In der Steiermark, ob sie andere Hühner haben oder nicht, als ja. Wie wir in Kärnten, aber wahrscheinlich eher zu 90%, dass sie ziemlich die gleichen haben.
Ähnliche.
Also nicht, gibt's, dass da so gravierende Unterschiede sind.
Das heißt, da hat sich so über die Jahre, Jahrzehnte, keine Ahnung, Zucht und so weiter, eine Standardrasse rausentwickelt, die halt zumindest in Österreich oder da in der Region die Hauptrasse ist. Also nicht so, dass man sagt, okay, du hast jetzt 20 verschiedene Rassen, du kannst das aussuchen, die einen sind eine Menge Hecher, dafür nicht so Brot, dafür die anderen.
Genau, ja. Da gibt es halt noch die, und die ist halt so, was für die Region oder für die Bio-Verordnung und für das, wie die Ansprüche passt. Und was der Konsument spielt ja da ein bisschen mit. Ne?
Okay.
Inwiefern?
Ja, so wie bei den konventionellen Hühner, da gibt es immer die Brathähnchen und nachher die, wenn sie ja weiter gemästet, also ein Teil, es kommt nur ein Teil weg vom Betrieb zuerst.
Das, was du hast, am Brathändeln?
Ja, von mir kannst du alles haben.
Okay.
Da ist das, was halt Kländer ist.
Brathändeln sind die, die als Ganze verkauft werden?
Die, ja. Aber es gibt auch noch reines Bruststückel, Flügel, Keulen, das wird halt nachher aufgeteilt.
Die konventionelle Rasse setzt ganz anders Gewicht an.
Das ist sportlich dick.
Sportlich dick. Okay.
Das heißt, echt, die konventionellen sind sportlicher?
Sag mal wenig sportlich.
Dick sportlich.
Ja. Achso, okay, weniger. So. Okay.
Oder die wenn sportlich dick.
Wir haben jetzt eine komplett neue Klassifikation. Das ist ein innovativer Podcast, ne? Okay. Du hast noch vielleicht einmal. Deine Händeln kann ich jetzt verwenden, entweder so wie es nach 58 Tagen fertig sind, als Brathändel werden sie verwendet, können aber auch dann quasi in die Edelteilproduktion gehen, wo einfach dann das Brüstel und das Haxel ausgeschnitten wird. Das ist wurscht in dem Fall, die eignen sich für beides, oder? Oder weißt du, was
mit deinem passiert? Du kannst von den konventionellen alles machen,
ja.
Aber es gibt halt von einem Schlachthof, der sagt, so viel Prozent geht als Brathuhn, so viel wird Keule,
ja.
Was der Handel nachher braucht.
Ja, klar.
Und so wie bei den konventionellen, du hast immer ein paar Tage vor dem Endliefern, heißt das bei den Auserfangen, dann haben sie halt 10.000 Stück oder 9.000 Stück, das ist nur Brathuhn, weil die brauchen sie gerade heute und die anderen werden halt nachher eher verarbeitet. Das ist, weil sie dicker, größer, schwerer. Das nachher.
Und weißt du eigentlich für deine Händeln, was mit deinen Händeln passiert?
Ich
ob sie Brathändeln werden oder in der Charge oder ob sie
ja, das wird aufgeteilt. Also da gibt es noch gewisse schon. Prozentanteile. Das eine ist halt mehr Brathuhn, im Sommer wird wahrscheinlich eher mehr Brathuhn.
Ja.
Denn je nachdem, wie halt da was für Jahreszeit, wo sie was brauchen.
Und wo könnten wir dann deine Händeln kaufen?
Die kriegst du in Wien genauso.
Kann ich das irgendwie nachvollziehen, dass, ob das eins für deine Händeln ist?
Es steht auf jeder Verpackung drauf, von wo für Mäste die sind, ja.
Das steht wo drauf?
Auf der Verpackung von Händel, was im Supermarkt liegt.
Im Händler?
Händel, also im Händel, auf der Händel-Verpackung. Ja, ja.
Da steht dann drauf, da stehst du dann mit deiner Adresse drauf?
Der Name steht drauf, die Adresse direkt, weiß ich nicht.
Betriebsnummer. Die Betriebsnummer?
Betriebsnummer, dass das alles
okay, noch funktioniert. Okay, das heißt, es ist bis auf deinen Betrieb zurückzuverfolgen.
Ja.
Okay, cool. Hast du, weil wir jetzt auch viel geredet haben von Kritikern etc., hast du eigentlich irgendwelche Erfahrungen gemacht in den wenigen Zeit? Wie lange steht das jetzt schon, der Stall? Seit April,
ja,
hast du gesagt,
ja? Seit April, ja. Also gut 6 Monate, wo ich schon Hühner habe und war halt die Bauphase.
Ja. Hast du da schon irgendwie Öffentlichkeits... hast du Besuch gehabt oder hast du da schon mal mit Umweltschutzorganisation etc. Diskutiert?
Nein, das weniger, aber es ist halt in der Region oder mit den Leuten, die was bei mir waren, die haben sich eher alle dafür interessiert, was magst du, wie funktioniert das und ja,
also sie finden
eher positiv. Ja.
Also gute Erfahrungen.
Ja.
Darf man bei dir dann beim Steuergrund, ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, wie wenn es zu einem Milchviehbetrieb ist, vielleicht leichter in Steuern schauen, aber grundsätzlich ist dein Stall einer, wo du sagst, okay, grundsätzlich kann da jeder reinschauen? Oder ist das hygienisch nicht möglich? Oder ist das ein...
Das ist immer so, wie jetzt haben wir momentan mit der Geflügelgrippe aber eine, deswegen.
Ja.
Wir gehen schon eine, aber sagen wir so, ist momentan ein bisschen kritischer. Ne? Aber
muss man aufpassen.
Genau. Und wer
ja, gut, das ist ja jetzt so ein Glasfenster, was du gesagt hast, oder wo man reinschauen kann. Ja, gut, das wird man durchfotografieren. Ne?
Es gibt halt, du kannst in Technikraum stehen und bei der Tür reinschauen, nur das mit einigen ist weniger.
Ja, aber also, reinschauen kann man. Es geht
schauen.
Ja, jetzt, die Frage war ja eher so, gerade die Händelstelle. Ja? Sind ja die, was man versteckt. Die, was man irgendwo hindert, damit ja keiner sieht.
Händel und Schweinel.
Die Adresse ganz schwarz empfinden und das, da wollen wir nicht, dass wer reinschaut. Das ist so das Büdel, das was in den letzten 15 Jahren, glaube ich, so entstanden ist bei vielen Leuten, die was halt
schauen. Weil halt auch viele Anfeindungen kommen, muss man ehrlich dazu sagen.
Ja, ist man da vorsichtig oder wie?
Also grundsätzlich allein lasse ich keinen reingehen, aber und ich mag es halt auch nicht, wenn draußen irgendwo einer, ohne dass ich halt nicht weiß, dass der da ist und überall reinschaut, das will ich nicht. Aber wenn ich da bin, kann ich ruhig reinschauen überall. Also das.
Hast du ein Gefühl für die öffentliche Meinung? Kriegst du das ein bisschen mit, wie sich da das Stimmungsbild über die letzten Jahre jetzt entwickelt hat? Ist das jetzt wieder positiver geworden, besser geworden?
Es wird teilweise besser, kommt mir vier. Also es kommt immer darauf an, mit was für einer Sparte du redest. Mhm. Die einen haben halt mehr die Einstellung und sagen, das ist alles Massentierhaltung, was wir haben.
Also völlig wurscht, ob was du tust, du bist sowieso Mass. Okay.
Und dann gibt es halt ein paar, der hat viel, aber du hast deine Auflagen und den musst du einhalten.
Kriegst du da interessierte Anfragen auch mehr, wo du sagst, okay, die Leute interessieren sie, oder ist es eher so, wie du gerade gesagt hast, ich habe eine Meinung und entweder ich habe die Meinung von dir oder die andere, oder gibt es mehr Leute, die jetzt mit dir auch drüber reden wollen und die was ein bisschen mehr von dem verstehen wollen, was du tust und sie dann mit dir was sie kritisch auseinander diskutieren oder ein bisschen ja, oder eher weniger?
Teil halt eher, der geht halt eher drauf ein und fragt wie und wie viel und was, also so wie wir das heute besprochen haben alles. Ja, ja. Und der andere sagt, aha, so viel hast, aha, ja, passt und aha, das Hund kann rausgehen und passt und sagt, der ist mit dem zufrieden. Ne? Mhm. Aber so diskutieren oder Diskussionen, dass er sagt, das eine hat gesagt, es ist schlecht oder was, eher weniger. Ne?
Aber du bist jetzt ein junger Mensch, der da sichtlich stolz ist auf das, was er tut. Hast du Lust oder siehst du es als deine Aufgabe, irgendwie nach außen zu treten und zu zeigen und zu erklären, was du machst?
Also ich sehe das so, der eine ist mehr für das, der andere ist weniger für das.
Und was bist du?
Wenn mich einer darauf anspricht, bin ich gern bereit. Mhm. Aber dass ich da.
Du bist nicht die geborene Rampensau.
Genau.
Ja, okay.
Ja, machen wir das, ne?
Genau, also wenn wer was zum Sagen hat, aber jetzt nicht die Rampensau ist, dann hupfen wir die Breschen, dann machen wir die Rampensau, weil die Information hast du. Aber ich glaube, das, was du fragen wolltest, Bianca, oder in welche Richtung das geht, ist einfach das, ob die Landwirtschaft, jeder für sich selber, ob das nicht wieder mehr zum Kommunizieren wäre, was da
passiert. Ja, es ist eher, siehst du dich in der Verantwortung oder dafür zuständig, welches Bild auch bei den Menschen von die Landwirtschaft hat und was wir darüber wissen, wie so ein Händel aufwächst, dass wir dann braten.
Und wenn es das nicht du bist, wer soll es dann machen? Weil momentan,
ja, wer sonst außer die Bauern? Also so sagen sie es immer. Es ist halt dadurch, dass wir die ganzen Auflagen haben und wir das alles erfüllen müssen, es ist jeder ziemlich eingebunden. Es gibt schon irgendwo den Smalltalk, dass du mit einem redest und sagst ja und so und so. Und dass es nicht so ist, wie es die Medien oft bringen. Das muss schon jeder Landwirt für sich selber und das Bild auch vermitteln. Aber dass wir, jetzt sagen wir haben, dass wir das so aufwendig betreiben und sagen, wir gehen wir da jetzt auf die Straßen und sagen wir, das gibt es vielleicht in Deutschland, wo sie sagen, hallo so und so schaut es aus, da haben sie eher, dass sie das mit den,
Demonstration,
ne? Also wo die Bauernproteste sind.
Ja, also die Demos sind das eine, aber jetzt einfach
das sind eher
zeigen, was du tust, weiß ich nicht, sei es über klassische Medien oder einen Social-Media-Kanal, dass du einfach zeigst und erklärst, was du machst, damit irgendwie, weil im schlechtesten Fall kriegt man Verständnis, im besten Fall kriegt man Wertschätzung. Siehst du das irgendwie bei dir oder als deine Aufgabe?
Und wenn nicht,
wo ist sie?
Wer sollte es machen? Wer sollte das Bild in der Öffentlichkeit von, sage ich mal jetzt, von Mastbetrieben?
Das kann nur der Landwirt selber vermitteln, weil da ist es am ehrlichsten, sage ich. Weil der hat tagtäglich damit zu tun und der kann auch wirklich sagen, wie es er ist und nicht das, was der andere nachher auch vorrät.
Könnte ja, tun es aber noch relativ wenig, glaube ich, oder? Was ist so.
Das ist halt auch, weil da, ich sage, jeder da ist für das, der ist weniger für das.
Ja, ja, ja.
Da gibt's halt.
Aber siehst du auch, dass in deiner Umgebung, in deiner Branche, in der du bist, dass das grundsätzlich die Leute tendenziell eher jetzt, was sie über Social Media nach außen gehen, das, was sie tun, kommunizieren? Weil es war immer so ein bisschen in der Landwirtschaft generell, also korrigiert es, wenn ich an Blödsinn rede, es ist eher so, man hat es gemacht, man hat es da, man ist defensiv, man hat nicht viel drüber geredet, man hat es halt da und nicht wirklich nach außen. Also man war nicht so nach außen getragen und stolz auf das, was ich tue. Das geht mir da ein bisschen ab. Merkt ihr, dass da wieder mehr ist? Also dass ich sage, okay, cool, ich bin Landwirtin, ich gehe jetzt raus und ich zeige euch das, genauso wie ein Innovationsmanager stolz auf das, dass er Innovationsmanager ist oder ein Bäcker stolz darauf ist, dass er Brot macht. Beim Brot und so sieht man es ja gut. Hat Bäcker überall an jeder Ecke handgemacht und sonst und voll
das
im Mehl.
Ja, aber das Marketing nein, ne?
Naja, klar, ist ja Öffentlichkeitsarbeit, Marketing. Ja.
Ich bin ja eher einer, der produziert für die Weg und für mich macht in dem Sinne die Weg die Werbung.
Und bist du mit dem zufrieden?
Naja, aber da kommuniziert er die Weg für da, also wurscht, wer da jetzt
kommuniziert. Kommuniziert die Weg für mich.
Da gibst du es ja ab.
Aber grundsätzlich wird das Bild von Bauern nachher durch die Weg vermittelt, also in meinem Fall.
Ja.
Und wenn es einer sogar ist, so wie die Anna als Direktvermarkterin, die muss ihr Bild selber vermitteln.
Aber bist du zufrieden mit dem Bild, was für dich vermittelt wird? Weil du hast ja gesagt, im Prinzip am gescheitesten, am authentischsten, weil du ja dran bist und das jeden Tag machst, wärst das eigentlich, wenn du es machst, auch wenn du jetzt kein Direktvermarkter bist.
Und es geht ja um Werbung, sondern eher darum.
Herzeigen.
Also nicht so sehr produktorientiert um Verkaufen, sondern eher so, das ist der Stand der Bäcker, der Stand der.
Aufklärungsarbeit.
Ja.
Ja, das muss sicher der Landwirt selber, ja. Ja.
Deswegen haben wir heute eingestoßen. Er macht das toll.
Du machst das super. Es werden jetzt wahrscheinlich jede Woche Medienanfragen reinkommen und du musst jetzt wahrscheinlich dort ein kleines Medienbüro einrichten, aber gerne.
Du kannst nachher dem Willi eine Knackwatschen verpassen, das kommt das Gleiche.
Ja, wenn du das du nicht tust, dann macht wahrscheinlich er, das ist immer noch die Anna da, die schaut auch schon so. So, jetzt so. Wir haben jetzt unglaublich viel erfahren. Ich habe alle Fragen gestellt, die ich fragen könnte. Ja? Mhm. Bianca, du...
Ja, ich würde gerne noch wissen, isst du deine Händeln selber?
Ja.
Gute Frage.
So, dass du sie dir dann da rausfischst und selber schlachtest? Oder kriegst du sie quasi dann über die Weiche wieder?
Beides.
Kaufst du das beim Piller?
Nein, das ist nicht da. Wir haben also wie oft beim Liefern das irgendwo eine abhaut zwischen aussehen, dass die nach ein, zwei Tagen wieder da ist auf einmal. Die haben wir dann auch noch gekolten und nachher selber also für uns angestochen und gegessen. Und das ist halt auch, sagen wir, wenn die Gefriertrochen leer wird daheim und jetzt gerade wieder zum Liefern ist, nachher sagst du halt und du...
Jetzt kann man 9% Schwund.
Nein, das ist nicht. Ich sage halt, fragen mich auch Nachbarn, ich habe pro Partie so dass ich 40, 50 Stück selber, die gebe ich der Hulden auf.
Und die holst du dann von der Weg, dort werden sie geschlachtet?
Also ich bezahle nachher das Schlachten, das zahle ich alles, die kaufe ich halt zurück und verkaufe sie in dem Sinne Nachbarn
auch. Beides, aber du isst, erstens mal weißt du selber Fleisch, noch, wie man Händel. Wie sagt man, sticht eigentlich?
Ja,
sticht, verarbeitet aus, das heißt, das kannst du noch?
Ja. Im Groben und Ganzen
schon. Im Groben und Ganzen.
Tust du das auch?
Ich habe immer mitgeholfen, wenn wir es gemacht haben. Aber so, dass ich halt das mit den Gitarren rausreißen, das ist nicht meins.
Ist nicht deins. Ja, aber schon. Das ist, ja, okay.
Ist voll okay.
Aber die Verarbeitung hinten noch so über die Schweine, wir haben ja Schweineeimer, also so zwei, drei Stück für uns selber. Und da mit Salami machen und. Also das
dazu nebenbei, okay.
Das mache ich schon.
Mhm. Das Problem bei unseren Fragen ist oft, speziell bei mir, bei dir weniger, Bianca, dass ihr oft dann auch Sachen nicht fragt, die für einen anderen total interessant gewesen wären. Deswegen jetzt einmal die Frage auch an die Anna. Haben wir irgendwas wirklich Wichtiges, inhaltlich, was jetzt mit Masthühnern zu tun hat, nicht gefragt, wo wir nachher noch jetzt am Ende vom Podcast dann auf den Deckel kriegen? Das hätte ich jetzt eigentlich fragen müssen. Inhaltliche, kritische, sonst irgendwelche Fragen, was euch, in, also speziell die, Florian, in deiner Lebenswelt betreffen, was immer wieder kommt, was wir jetzt aber noch nicht gefragt haben. Ist da, haben wir noch irgendwas?
Über die Tierwohlkriterien schon gesprochen, die Strohballen, die Sitzstangen.
Im Detail noch explizit noch nicht, oder? Wir haben es erwähnt so nebenbei.
Wir haben es einmal erwähnt, ja. Also
was du alles für Extras machst für die Babys?
Ja, die Händel haben so Sitzstangen drin,
danke,
wo sie sich aufhocken können und Strohballen, also das mit der Beschäftigungsmaterial, das sind halt so zusätzliche Extras, die was ein Bio auch noch kostet. Ne? Und das kann das Händel nutzen, muss es aber nicht.
Kannst du für uns dann Fotos machen, die wir dann...
Oder dürfen wir Fotos machen?
Fotos der
Ja, gut, wir können nur das Glas durchfotografieren, aber
ja,
der eine
auch einen Stall. Ja, ja.
Gut, cool. Also was noch? Also Stangerl, wo sie aufkennen.
Sitzstangen, ja. Und halt die Strohballen sind eben die Extras.
Okay, das sind zusätzliche Maßnahmen. Wie oft ändern sich diese Maßnahmen eigentlich?
Ja, ich bin ja noch nicht so lange dabei, vorher habe ich
seit April.
Es wird eher das Mehrwert, ja. Okay. Aber es ist halt nachher auf Jahre gesehen eher.
Ja. Oh gut, da haben wir ja vorher auch gefragt, ob wir das beim Stallbau schon ein bisschen mit berücksichtigt.
Ich würde gerne noch was anbringen. Es können ja Hühner auch krank werden.
Ja.
Und es ist lustigerweise oder spannenderweise die Geflügelbranche gerade verschrien, dass sie einen hohen Antibiotika-Einsatz hat. Es ist aber das Gegenteil der Fall. Die Geflügelbranche ist in Österreich die Fleischbranche mit dem niedrigsten Antibiotika-Einsatz.
So, Frage gestellt und Antwort gleich gegeben.
Na, oder? Ja.
Was sagst du dazu?
Genau, was sagen Sie dazu?
Antibiotika-Einsatz habe ich auch schon gehabt.
Ja.
Wenn der ganze Tierbestand gefährdet ist, dann musst du ihn auch einsetzen. Oder dann ist das auch notwendig. Und der Tierarzt wird dir nie was verabreichen oder nie sagen, du musst das jetzt von Haus aus machen, sondern nur, wenn der ganze Bestand gefährdet ist, dann setzt das ein. Zum Spaß tust du das ja auch nicht da.
Ja. Also nicht von Haus aus wird nicht.
Von Haus aus wird nicht da. Und von den 6 bis 7 Partien, was ich im Jahr habe, muss man ungefähr rechnen, dass eine fällt, wo der voll ist.
Und da gibt man einmal Antibiotika oder dann durch?
Das ist 3-4 Tage
ja.
Und also nachher soll es wieder...
Also so, wir wollen jeden Antibiotika.
Genau, ja. Je nachdem, was halt da für Medikamente ist. Ne? Das eine muss 3 Tage geben, das andere 5 Tage.
Aber ist das, gilt sowohl für Bio als auch für konventionell wahrscheinlich in dem Fall?
Das ist in dem Fall Bio unkonventionell und auch im konventionellen Bereich, also da jeder, wie sauber der Betrieb arbeitet oder derjenige nachher, hast mehr oder weniger.
Also ist auch ein bisschen ein Indikator dafür, wie gut ein Betrieb arbeitet.
Aber in dem Fall muss man sagen, so wie ein Kollege von mir, der hat konventionelle Hühner und der hat da, soll man daumen, einmal im Jahr, kannst du sagen, dass er was hast.
Es wird immer was, das heißt, dann ist es auch okay, wenn man Antibiotika verwendet.
Aber das von Haus aus, das gibt es nicht da.
Okay, weil das, glaube ich, stimmt, das passiert auch.
Das Wichtigste ist, glaube ich, die Verdauung, aber da gibt es dann eh Oregano-Tee und so Sachen.
Oregano-Tee?
Oregano-Öle und Säuren, die was halt den pH-Wert stabilisieren und dass der Darm, die Darmflora funktioniert, sagen wir so.
Also arbeiten wir sogar noch mit Kleideln und so. Okay, das gefällt der Hund. Das pH-neutrale gefällt der Hund. Ja, wunderbar. Ja, cool. Also haben wir jetzt noch so irgendeine Fragen, weil sonst kommen wir zu unserem Abschlussblock mit unseren 2 Standardfragen.
Ich muss nachdenken, ich hatte noch was, fällt mir ein.
Nein, das tut dann nicht mehr.
Nein, tut nicht mehr?
Können wir dann nur noch nachreichen als Reportage.
Ah, okay, ja, dann machen wir so.
Ne? Machen wir so. Anna, du noch was?
Nein.
Wirklich nicht? Teil 3, Abschluss. Frage 1.
Lieber Florian.
Lieber Florian.
Wenn du könntest, was würdest du, wir sind jetzt in einer utopischen Welt, wo alles geht, was würdest du an dieser Lebensmittelwertschöpfungskette ändern, wenn du könntest?
Ja.
Ja, jetzt.
Lebensmittelwertschöpfung.
Ja.
Ich würde schauen, dass ich irgendwo einmal auch, dass es einen Stopp gibt, irgendwo. Also nicht immer mehr fordern und fordern und fordern, sondern eher irgendwo, dass man mal sagt, okay, das passt jetzt und mit dem kann man produzieren, mit den Richtlinien. Und nicht, dass ich sagen, dauernd fort, du musst, also die Medien oder der Lebensmittelhandel fordert immer mehr von dir. Und das ist irgendwann, ist das halt ein endloses Radle. Dass ich da irgendwo sagen, das ist jetzt Standard und das bleibt jetzt einmal. Und nicht, dass alle 2-3 Jahre, dass es Änderungen gibt und immer mehr dazu, weil
also
es muss
das
ja,
Thema, das Thema
es muss ja einen Sinn auch dahinter haben. Mhm. Und ich sage, wenn er jetzt bei meinem Stall reinschaut, das geht ja in Hunde nicht schlecht.
Und vielleicht, um diesen Wunsch zu erfüllen,
aha,
könnte man ein bisschen mehr mit den Menschen darüber reden,
das stimmt,
was wir tun, weil dann würden sie verstehen, was passiert.
Dass das eh schon viel passiert. Gut, 19.000 Händel sind 19.000 Händel und du wirst immer Leute haben, die dann sagen, das ist jetzt viel und das geht nicht und maximal 10 Händel und
ist
bla.
Ist aber super, wenn es die gibt, weil dann sind sie sich dessen bewusst.
Ist ja wurscht, ich will sie nicht werten, sondern die haben halt einfach ein Ding, aber es geht darum, dass, also es geht ein bisschen in Planungssicherheit auch, oder? Mhm. Dass man.
Dass du einfach eine Sicherheit hast und du kannst mit denen produzieren, so und so viel Jahre zum Beispiel. Mhm. Und nicht das.
Also, ja, okay, also geht es doch im Kern auch wieder in Richtung Finanzierung, dass du deinen Betrieb auch absichern kannst und dass du auch nicht 25 Jahre oder bei dir halt nur 15 Jahre auf der einen Seite einen Kreditrenner hast und auf der anderen Seite sie alle 3-4 Jahre dann die Rahmenbedingungen ein und du dann wieder nachbauen kannst und nachbauen tust mit dem nächsten Kredit, so auf die Art. Nicht?
So ist es, ja.
Genau. Dankeschön. Frage 2. Jetzt musst du mich einleiten.
Lieber Wilhelm, die ja, Frage danke. Zum Sonntag.
Die Frage zum Sonntag. Ist jetzt da ein bisschen schwer, weil das Haus ein bisschen weiter weg ist. Würde ich da jetzt einsperren, ja? Einen Schlüssel wegschmeißen, in mein Auto sitzen, wissen, wo du wohnst, bei dir daheim hinfahren, einige bei dir in die Küche und den Kühlschrank aufreißen. Was finde ich dort?
Von Gemüse bis zum Fleisch, Joghurt, alles Mögliche. Aber eher viel hausgemachte Sachen auch. So wie die Marmeladen selber.
Du hast selber Marmelade kochen, ne?
Ich persönlich nicht, aber die Mutter.
Personal.
Okay. Und von also Gemüse eher gekauft, also bis auf Karotten und so. Also wir bauen machen wir schon einen Hausgarten und das haben wir alles selber. Warte,
ja.
Das machen wir schon, aber und von Fleisch auch eher zu, kann ich nicht sagen, 70% sicher, dass man das eigene, so beim Kochen zumindest.
Das eigene,
ja. Mhm. Und Wurst worden, wenn du jetzt einen Schinken kaufst, ja, ist auch da ein Käse sowieso. Mhm. Aber die Produkte, was du eher zum Kochen verwendest, eher, sind eher von eigenen, ja.
Okay. Kein Bier?
Nein, gibt's nicht.
Du hast kein Bier?
Nein.
Warum?
Während dem Stallbau.
Der Opa.
Während dem Stallbau habe ich das gehabt, da habe ich von einem Bier Kopf gekriegt. Einmal.
Von einem Bier?
Von einem Bier, nein. Kannst du mir getrunken. Und jetzt ist es halt so, wenn 1-2 in der Woche sind, ja, und fertig. Okay. Aber es gibt kein Bier im Kühlschrank. Ne?
Schau, cool. Die letzten Kühlschränke haben alle ein Bier gehabt.
Ja, glaub ich. Super.
Genau. Danke. Danke. Magst du nur wen grüßen?
Ich grüße Christians Mama.
Die wollte ich auch gerade grüßen. Du kannst nicht, die grüße ich immer. Also Grüße an die Christian von Mama, genau, an die Mama von Christian und an meine eigene Mama natürlich. Und ja. Nein, du musst keinen grüßen, das ist irgendwie so. Wir brauchen nur irgendein lässiges Schlusswort, wenn du keinen grüßen willst. Du musst jetzt nur irgendwas total Gescheites sagen.
Ja, sonst muss ich was reimen.
Sonst haben wir einen Reim vorbereitet von Bianca, aber den ist nur so aus Plan B, wenn es dir nichts einfällt.
Das ist
Plan B. Ich grüße alle, die was mich kennen und die, was das anhören,
ja.
Recht herzlich.
Alle 2 Millionen Hörerinnen und Hörer.
Ja, weltweit. Die auch. Mhm. Und falls die Nachbarin, die ist studiert nämlich in Wien, die Frau Monsberger, Martina, weil ich könnte mir vorstellen, dass die eventuell das hoch da.
Ja.
Und das fällt mir ein, weil Wien und die anderen 2 Nachbarn, die sind auch in Wien, die Mischnacks und die auch
sind. Die sind alle nach Wien?
Ja.
Okay. Das sollte man einmal besuchen gehen in Wien, hm? Ja, also wir laden uns dort einfach mal ein.
Viel Spaß, ihr hört von uns.
Wir werden euch heimsuchen. Ja, ist die Anna weg? Nein, jetzt kommt die Anna gerade nochmal. Anna, ja, magst du noch vom Opa. Nein, danke, liebe Grüße zurück. Anna, magst du noch irgendwas abschließend sagen, irgendwas total Wichtiges? Magst du mich grüßen? Nein. Ah, kann mir grüßen.
Danke, nein.
Danke, glaub, nein. Danke, nein. Also mit einem wunderschönen Danke, nein. Und vielen Dank an euch für die... Doch, ab heute wieder 2 Stunden prall gefüllte Information. Danke. Bianca, danke für die wunderbare Co-Moderation. Ja, was noch?
Aus, Willi.
Jetzt gehen wir schauen. Ja, okay, tschüss. Pfiat euch.
Grüß euch, sagst du immer.
Oder grüß euch. Papa, musst du was sagen.
Tschüss.
Anna, du?
Pfiat euch. Tschüss.